Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Heute zu Gast ist die großartige Luisa Werner, oder besser gesagt Luisa Power, wie mein Instagram-Gehirn sie abgespeichert hatte. Bevor ihr diesen Handle jetzt sucht, @LuisaSophieWehr ist der richtige. So unpassend fand ich die Erfindung meines Gehirns aber eigentlich gar nicht. Sieht man sich an, was diese beeindruckende Sportlerin schon alles gemacht hat. Als ehemalige Ruderin mit 2 erfolgreichen WM-Teilnahmen fand sie über den Umweg des Bundesliga-Teams Team Stuttgart schließlich den Zugang zum Ultracycling. 2021 absolvierte sie mit der Swiss Ultracycling Challenge zusammen mit einer Freundin ihr erstes Ultra-Event. Und 2022 folgten die Italy Divide, das Race Across France 500, das Three Peaks Bike Race und Badlands. 3 erste Plätze, 1 dritter sowie eine Menge Spaß und Erfahrungen sind das Resultat. Es fällt mir dieses Mal besonders schwer, euch die spannendsten Themen anzuteasern. Dieses Interview enthält nicht nur reichlich wertvolle und vor allem praktische Infos und Tipps rund um die Rennen von Luisa, sondern bietet auch den Einblick in ein Leben nach dem Leistungssport. Der Versuch, sich frei zu machen von Beschränkungen, Gewichtsregulierung, dem Leistungsgedanken und sich trotzdem mit Freude neuen Herausforderungen stellen zu können. Supported wird diese Episode von Komoot und das passt jetzt besonders gut, denn Luisa hat mir ihr Badlands Race auch zur Verfügung gestellt. Das findet ihr auf dem Profil der wundersamen Fahrradwelt auf Komoot als komplette Tour. Und wem das noch nicht genug ist, der kann am besten direkt weiter zu Luisa aufs Komoot-Profil huschen. Denn dort hat Luisa alle Touren, die sie so gemacht hat, über die wir im Interview übrigens gar nicht so viel gesprochen haben. Aber dann wäre der Podcast wahrscheinlich noch 2 Stunden länger gegangen. Und vielleicht ist das einfach auch mal ein Thema für noch einen Podcast, die schönsten Touren. Ich bin gerade auf dem Komoot-Profil von Luisa Werner und hier sind wirklich mega viele Touren hinterlegt. Viel in den französischen Alpen, dort lebt sie auch. Dann aber auch in der Mosel-Rhein-Region ganz viel Bikepacking. Also alles, was sie da hinterlegt hat, ist eigentlich für Bikepacking-Trips geeignet mit super schönen Bildern. Also wer noch eine Idee für den nächsten Sommer braucht, der schaue doch da mal vorbei. Denn da ist wirklich eine Menge an Inspiration hinterlegt worden. Wann kann man Collections erstellen? Das kann man mit dem Komoot Premium Account, lohnt sich total, lohnt sich auch noch aus anderen Gründen natürlich. Man hat mehr Karten zur Verfügung und kann somit auch die Touren so ein bisschen genauer planen. Ja, gibt es noch andere Vorteile, aber ich nutze vor allem die Karten und die Collections, denn die baue ich ja selber auch total gerne. Auf dem Die wundersame Fahrradwelt Podcast Komoot-Profil findet ihr zu vielen Gästen passende Touren und Collections hinterlegt. Also schaut da auch gerne so mal vorbei. Das lohnt sich immer. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Luisa Werner. Und wir sind auch schon mittendrin.
Am Anfang hatte ich Angst vor Podcasts.
Ich habe wirklich Angst, aber im Endeffekt macht es immer total viel Spaß, mit Leuten über Sachen zu reden, die einen ja begeistern. Und das ist ja schön, das ist echt,
ja. Das ist deswegen mache ich das. Deswegen nehme ich alle 2 Wochen Podcast auf, weil ich das nämlich auch total schön finde. Und dass wir jetzt endlich miteinander sprechen, finde ich auch richtig toll. Und wir haben ja schon festgestellt, wir haben ja gemeinsame Bekannte. Das ist ja wohl richtig gut. Und ich wusste das gar nicht, weil irgendwie es hat dann Klick gemacht irgendwann bei mir, weil natürlich meine Freundin Lisa Pettersson auch schon von dir erzählt hatte, weil ihr natürlich euch schon vom Rudern kanntet.
Ja, wir kannten, also genau, wir kannten schon vom Rudern. Und dann ist sie ja, dann war ich ja erst bei Team Stuttgart und dann habe ich auch aufgehört und dann im nächsten Jahr, glaube ich, ist sie auch bei Team Stuttgart Rad-Bundesliga gefahren. Da haben wir uns zwar nicht direkt gekreuzt, aber wir hatten auch mal ein paar Nachrichten ausgetauscht. Im Rudern ist, glaube ich, auch ein bisschen wie beim Bikepacking oder beim Radfahren. So ein bisschen eine kleine Familie auch, man kennt sich so.
Ja, gerade auf dem Niveau, auf dem ihr da gerudert seid, ne? Du bist ja immerhin zweimal bei den U23-Weltmeisterschaften dabei gewesen und hast einmal im Leichtgewichts-Doppelvierer Bronze geholt, 2015, und bist Achte im Leichtgewichts-Einer 2016 geworden. Also ja, das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
Ja, das also genau, gerade auf die Saison, die ich hatte, als ich Einer gefahren bin, bin ich auch echt stolz. Danach hatte ich doch tatsächlich mir echt mal ein Jahr ein bisschen freigeschaufelt von der Uni und wollte noch mal echt gucken, wie weit ich komme, wenn ich nur darauf priorisiere. Da hatte ich aber im Winter einen Unfall beim Langlaufen.
Wie kann man beim Langlaufen einen Unfall haben?
Oh, Langlaufen, die sagen immer alles so ungefährlich, aber ganz ehrlich, wenn du da bergab fährst und du hast da keinen Helm und nichts beim Langlaufen. So. Ich bin eigentlich nicht so kompliziert gestürzt, war übrigens die Art meiner allerersten Langlaufkilometer, aber ich habe den Arm irgendwie blöd weggestreckt, dass es mir dann hatte ich da echt Probleme dann abends. Also ich habe den Sturz erstmal gar nicht so ernst genommen und bin auch weiter gehampelt. Und dann abends konnte ich nicht mehr beim Duschen meine Haare irgendwie so anfassen. Und dann dachte ich erst, vielleicht überbelastet oder so. Und dann nach einer Weile sind wir doch mal zum Röntgen und dann ist so ein kleiner Knochen in der Schulter gebrochen. Und auch die Sehne war angerissen und da hat das tatsächlich ewig gedauert. Und das hat mich dann schon für die Saison, bin ich da schon lange ausgefallen. Dann war die Saison darauf halt nichts. Und dann das Jahr drauf, da habe ich dann im Frühjahr dann auch entschieden aufzuhören. Da hatte ich kurz vor der Kleinbootmeisterschaft hatte ich einen Fahrradunfall. Auch nichts Tragisches, aber ich bin für volle Kanne gegen eine Schranke gefahren.
Oh, das passiert ja gar nicht so selten, ne? Ja, also da bist du nicht die Erste, von der ich das höre.
Und das war aber am Anfang auch nicht so schlimm. Also mir haben beide Handgelenke wehgetan und dachte ich, na gut, da gehst du jetzt mal nicht rudern. Und da habe ich irgendwie meinen Kleiderschrank ausgemistet und so meine ganzen Klamotten zusammengelegt. Und da hatte ich danach echt richtig, dann ist es dann doch irgendwie voll angeschwollen, hat das so geknirscht irgendwie. Und dann war so ein bisschen Verdacht auf Sehnscheidentzündung oder irgendwie dann durch die Schwellung auch. Und dann konnte ich da auch nicht mitfahren. Und dann wird es halt irgendwann schwierig. Und mir ist dann auch klar geworden, wie viel Zeit und Herzblut ich in das Training stecke und wie schnell dann auch das kippen kann, wenn du irgendwie zum falschen Zeitpunkt was hast, also eine Grippe oder irgendwas. Und dann ist plötzlich auch so von 100 auf 0. Und dann ist mir auch klar geworden, also ich glaube, beim Rudern ist dann auch so ein bisschen halt passiert über die Zeit. Ich meine, du fängst den Sport an, weil du den cool findest und so, machst ihn ohne Druck und so weiter. Dann hast du irgendwann ein bisschen Erfolge, freust dich darüber und dann irgendwann definierst du dich immer mehr darüber. Dann ist halt die Gefahr, dass es eigentlich das ersetzt, wofür du angefangen hast. Also den Spaß einfach an dem Sport, den auszuüben, egal was da für ein Outcome ist. Und da habe ich dann irgendwie auch die Lust dran verloren. Und dann war ich ja noch Leichtgewichtsruderin. Das heißt, dass ich extrem viel Diät immer gemacht habe. Also Gewicht war schon immer ein ziemliches Thema bei mir. Und das finde ich auch psychisch halt ziemlich belastend. Gerade halt, weil du musst, also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Kontext. Du darfst 57 Kilo wiegen im Mannschaftsboot. Es gibt die Möglichkeit, ein bisschen auszugleichen, 2,5 Kilo. Also im Einer dürfst du 59 wiegen. Und wenn du jetzt im Zweier bist und jemand wiegt weniger, darfst du bis 59 mehr wiegen. Für manche Leute ist 59 oder 57 vielleicht jetzt kein krass leichtes Gewicht. Aber ich wiege jetzt so 63. Und da bin ich happy und keine Ahnung. Aber ich, genau, es war schon immer eigentlich ein ziemliches Abgehunger im Frühjahr. Und dann hast du halt auch so wirklich, du musst 2 Stunden vor dem Rennen auf die Waage. Und dann hast du halt oft auch dieses, das bringt dich einfach zu Crash-Diäten und auch zu extremen Gewichtsschwankungen. Dann auch so Sachen wie Abschwitzen, dass du irgendwie nochmal dich warm anziehst und 500 Gramm oder irgendwas nochmal joggen gehst und schwitzt, damit die dann weg sind. Und das finde ich, das fand ich schon belastend.
Also beim Rudern ist Körpergröße auch ziemlich wichtig, dass du auch schnell bist, weil du längere Arme und Beine hast und einen weiteren Weg im Wasser hast. Also beim Rudern, ja genau, bist du eigentlich schneller, wenn du größer bist tendenziell. Und dadurch, dass du halt Leichtgewichtsklasse hast, können halt auch Leute, die ein bisschen kleiner sind oder normal groß, können halt da auch mitmachen und so weiter. Ja, aber du hast dann auch super spannende Rennen natürlich, weil alle fast gleich viel wiegen. Aber ich fand es schon auch wirklich belastend.
Bist du das denn, ich meine, das ist ja was nicht unbedingt dann von jetzt auf gleich weggeht, ne? Also bist du das losgeworden wieder?
Dieses Gewichtsthema. Oh, jetzt steigen wir gleich mit voll so einem Thema ein. Aber ich finde es spannend, drüber zu reden, weil mir ist dann aufgefallen, ich bin dann ja auch Rad gefahren, weil ich dachte, oh, ich habe keine Lust mehr auf Abnehmen und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich beim Radfahren das gleiche Thema da ist, nur dass es halt viel mehr unter den Tisch gekehrt wird. Ich glaube auch in Sportarten wie Leichtathletik, wenn du hinter die Kulissen guckst, ist es einfach so, dass Gewicht im Sport eine Rolle spielt und das ist jetzt nicht die Idee von der Fitnessindustrie oder so. Das ist ja einfach physikalisch so. Wenn du schneller einen Berg hochfahren willst, ist es besser, wenn du leichter bist. Und das ist mir auch bewusst geworden, für andere Sportarten auch so ist. Und ich würde schon sagen, dass ich mir immer noch viel den Kopf drüber mache, aber jetzt mit Bikepacking und so ist für mich eigentlich ein guter Weg, das ein bisschen abzuschalten. Weil es da einfach nicht mehr so krass darum geht, wie schnell fährst du jetzt einen Berg hoch oder so. Und ja, klar, ich hab jahrelang Kalorien gezählt und ich habe das natürlich dann schon immer ein bisschen im Kopf. Und aber ich wiege mich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also da habe ich einfach gemerkt, wie ich mich ständig wiege, das stresst mich irgendwie nur. Und im Endeffekt, und dann denke ich, oh, ich könnte ein bisschen abnehmen, fahre ich schneller einen Berg hoch. Dann nehme ich erstmal zu, was mich so stresst. Und eigentlich habe ich gesagt, ich bin nicht halt so, wie ich bin. Und vielleicht könnte ich schneller einen Berg hochfahren, ein paar Kilo weniger, aber es geht es halt auch nicht mehr so darum. Und da habe ich, glaube ich, jetzt, also mir tut es dann auch gut, nicht mehr so dieses krass Kompetitive zu machen. Ich glaube, das ist für mich dann auch ein guter Weg aus dem Thema raus. Weil, ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich gar nicht mehr belastet oder dass ich da gar nichts mitgenommen habe. Also ich habe A, viele Erfahrungswerte mitgenommen, aber es gibt auch viele Sachen, die kannst du nicht mehr so gut vergessen oder aus dem Kopf kriegen, würde ich sagen.
Ja, wenn das über so eine lange Zeit Thema war und ihr da ja auch wirklich diese Gewichtsgrenzen hattet, ne, in anderen Sportarten gibt's, ich meine, es gibt ja auch Boxen zum Beispiel, da gibt's die, glaube ich, auch. Gibt ja Sportarten, wo es auch Gewichtsklassen gibt. Das ist ja jetzt im Radsport nicht so. Aber natürlich wird da anders der Druck ausgeübt und in der Leichtathletik natürlich, also dass dann entweder die TrainerInnen, wenn die SportlerInnen jung sind, oder eben die Sportlerinnen machen sich den Druck selber natürlich. Ne?
Genau, ich glaube, das ist beides ein Thema.
Ja, was ich interessant finde, weil du hast ja recht, leicht gleich schnell den Berg hoch. Was ich im Ultracycling interessant finde, ist, dass es Sportlerinnen wie Jenny Tuff oder Emily Chappell gibt, die gar nicht diesem Schema entsprechen. Und das ist immer wieder, selbst Leigh Wilcox, diese ehemalige Fußballspielerin, die hat relativ professionell Fußball gespielt. Sie war kein Pro, aber sie war zum Beispiel eine Zeit lang in Dänemark, um Fußball zu spielen.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, sowas erfährt man dann, wenn man mal mit ihr Fahrrad fährt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Aber ich finde, es macht total Sinn, so, wenn man sie sieht und ihre Statur wirklich mal sieht vor allem, dann siehst du, dass die auch eine Vergangenheit in irgendeinem Sport, und da passt Fußball echt ganz gut, weil die ist wirklich so trainiert. Und das sind ja alles drei Top-Fahrerinnen, die alle nicht diesem je dünner, desto besser entsprechen. Ja, ja. Und alle aber auch darüber sprechen, ich glaube, außer Lael, ich glaube, die ist so fein mit sich und die ist auch wirklich, also 30, ich, muss man schon sagen.
Ja, genau.
Trainiert,
die,
ne?
Wollte ich gerade sagen, dieses, ja. Die ist schon echt athletisch.
Genau, aber zum Beispiel Jenny Tuff, die ja großartige Leistungen auch im Laufen bringt.
Ja, das,
ne?
Finde ich auch Wahnsinn.
Also unglaublich. Und dann Emily Chappell, die auch eine großartige Fahrerin ist auf der Langdistanz.
Ja.
Die haben halt beide wirklich Körper, wo man jetzt auf den ersten Blick, also wo wir einfach, was heißt, also wo einfach dieses Klischee nicht hinhaut, dass man dünn und möglichst klein, wahrscheinlich auch noch, damit man irgendwie, also im Radsport ja auch nicht zu klein natürlich, aber ja. Größe bringt einem jetzt auch nicht unbedingt so viel. So.
Ja, ja.
Genau, und die widerlegen das ja. Das ist ja eigentlich das, ja, Schöne, ne? Und jetzt kommen wir natürlich im Ultrabereich eben dazu, dass eben noch ganz andere Faktoren für den Erfolg,
ja,
eines,
klar,
Rennens,
genau.
Eine Rolle spielen. Und ich würde es jetzt gerne mal an dieser Stelle sagen, du bist dieses Jahr 4 Ultrarennen gefahren und hast 3 davon gewonnen. Du hast da wirklich krass abgeliefert und darüber sprechen wir jetzt auch gleich. ich freue mich schon sehr, ich bin schon sehr neugierig, denn du bist auch Rennen gefahren, über die ich noch nicht im Podcast, über die ich noch nicht im Podcast gesprochen habe. Also da freue ich mich mega drauf. Ich schau mal ganz kurz, was ich gerne, bevor wir damit anfangen, noch mal ganz kurz ansprechen will, das Team Stuttgart. Darüber haben wir eben so am Anfang locker flockig gesprochen. Das ist ein Bundesliga-Team in der Frauenbundesliga und dafür bekannt gewesen immer, dass auch Fahrerinnen aus ganz Deutschland teilnehmen konnten oder Fahrerin sein konnten.
Also genau, ich kannte die Eva, ich weiß gar nicht mehr den Nachnamen, die Eva, die ist auch Leichtgewicht gerudert und war dann bei, oh, wie hieß das Team? Sie ist auf jeden Fall Profi geworden. Und die kannte auch den Olaf, der Team Stuttgart macht. Und ich bin kurz davor einen FDP-Test gefahren. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es für Leute auch interessant. Damals hatte ich eine FDP von 250 und 60 Kilo. Die Eva, mit der habe ich darüber gesprochen und so, weil ich hatte so gesagt, ja, ich bin im Rudern so ein bisschen, ja, ich habe mal Lust auf was Neues und so weiter und habe auch mit der ein bisschen gequatscht über Radsport und so. Und die meinte dann, ja, du, ich kann den Olaf einfach mal kontaktieren und so. Und der macht ja das Team Stuttgart, vielleicht bietet sich da was an und so. Tatsächlich hat er mir dann halt auch angeboten, dass ich erstmal da jetzt mitfahren kann und mal ein bisschen schnuppern kann und so weiter. Und dann habe ich eigentlich direkt ja gesagt, weil das war eigentlich die perfekte Möglichkeit für mich, das mal auszuprobieren.
Und da hast du schon was ganz Wichtiges erwähnt, was halt ziemlich eindeutig ist, sind dann die Werte, ne? Und
ja.
RuderInnen, rudernde Person, sind krass geeignet für Radsport. Ne? Du bist nicht die Einzige, die diesen Wechsel gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem nicht, also nichts gegen Schwergewichtsruder oder ich will Leute die ganze Zeit auf Gewicht irgendwas rumreiten. Ich meine, so Leute aus dem Deutschlandachter, die wiegen schon an die 100 Kilo und super athletisch und groß. Und ich glaube, für die können wahrscheinlich auch super krasse Watt treten, aber ich glaube, für die ist es vielleicht eher ein bisschen schwieriger. Aber ich will es auch keine. Nee, aber ich glaube, Leichtgewichtsruderer sind schon tatsächlich ganz gut dafür gebaut. Aber es ist halt auch nicht alles. Also ich habe dann auch gemerkt bei Stuttgart, das Fahren im Feld, das muss halt auch erstmal drauf haben und auch so mitkriegen, was so abgeht. Und ich hatte dann auch, dann war das in dem Jahr, waren auch relativ viele dann krank und ich war echt motiviert, auch viel auszuprobieren. Ich bin dann auch mitgenommen worden auf Rennen, die echt relativ hohes Niveau hatten. Aber ich glaube, das hat mich auch überfordert so ein bisschen. Also weil da geht es dann in Belgien oder so, da ging es dann schon echt im Feld zu, ne, mit den Kopfsteinpflasterpassagen und da musstest du, glaube ich, schon dich wohlfühlen im Feld. Und das habe ich halt auch gemerkt, also es hat sich auch eigentlich über die Saison immer mehr verschärft, dass ich da eigentlich nicht so viel Spaß dran hatte in dem Fahren im Feld und auch da vielleicht nicht wirklich begabt bin. Also ich fand das irgendwie immer super stressig und ich hatte auch wirklich abends vor den Rennen Angst, so boah, was ist morgen? Bist du morgen vielleicht im Krankenhaus um die Uhrzeit? Oder also das ist mir schon. Also ich habe mich da vielleicht auch immer mehr reingesteigert und du siehst halt auch viel öfter Leute stürzen. Also beim Rudern bist du eher verletzt, weil du halt zu viel trainiert hast oder irgendwas. Aber beim Radfahren finde ich das schon ziemlich präsent und es hat mich irgendwie abgeschreckt. Und dann ist mir auch bewusst geworden, ich meine, dann fährst du halt, die fahren ja fast jedes Wochenende Rennen oder sogar mehrere Rennen am Wochenende. Und dann sitzt du halt auch viel im Auto und fährst zu Rennen. Und dann fährst du halt eigentlich gar nicht so viel oder du kriegst gar nichts mit von der Gegend oder so. Und ich fand es immer super schön, die Mädels zu treffen und vor dem Renntag nochmal eine Runde zu drehen. Das war eigentlich immer das, was ich am coolsten fand. Aber so das Rennfahren an sich, das habe ich irgendwie, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich es dann wieder gelassen habe.
Ja, und das ist tatsächlich, ich ordne das auch nochmal ein bisschen ein für die HörerInnen, tatsächlich auch der Grund, warum auch alte Häsinnen in der Bundesliga auch so ein bisschen skeptisch gegenüber Neuen sind, ne? Weil das Fahren im Feld, das Fahren in der Gruppe, das lernt man eben auch nicht von heute auf morgen. Da gehört sehr viel Erfahrung zu. Dann hast du es erzählt, ne? Massensturz, so, da muss man noch nicht mal selber irgendwie schuld gewesen sein.
Ja, aber das ist ja auch schlimm. Wenn Leute stürzen, weil du nicht ordentlich in die Kurve fährst oder so,
das ist natürlich noch schlimmer. Ja.
Dann fühlst du dich ja auch total scheiße. Also, ich bin jetzt in einem Rennen eigentlich nie richtig gestürzt, eher so im Training, aber du siehst es halt immer wieder. Mein allererstes Rennen, das war irgendwo in Ostdeutschland, und da ist ein Mädchen, eine Fahrerin hat aufgegeben und ist dann irgendwie, war völlig fertig und ist irgendwie gegen die Fahrtrichtung, wollte möglichst schnell wieder zum Start. Und dann ist in so einer Senke dann irgendwie ein Auto entgegengekommen aus der Kolonne und sie ist auch bergab gefahren, dann fährt die in die Windschutzscheibe und danach sind wir als Felder vorbei und siehst nur dieses Auto und Blut und so, und das war mein erstes Rennen und ist zum Glück dann, die hat sich zum Glück wieder schnell erholt, es war nicht so schlimm, aber so Sachen passieren halt immer wieder. Und ich meine, ich habe beim Rudern eigentlich dann auch aufgehört, weil ich, keine Ahnung, weil mich auch so Verletzungen irgendwie so ein bisschen demoralisiert haben. Und beim Radfahren ist es halt noch viel häufiger. Und für mich ist Sport vor allem irgendwie, auch Radfahren vor allem, draußen sein, irgendwo hinfahren und einfach so die paar Stunden im Alltag oder die Stunde im Alltag wurde irgendwie besonders genießt oder ich besonders genieße. Und das will ich mir halt eigentlich ungern so nehmen lassen. Und wenn du halt verletzt bist und selbst wenn das keine krasse Verletzung ist, dann ist es halt nicht mehr da. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass das eigentlich so das Hauptding ist, warum ich es eigentlich mache und den Sport. Und dass es für mich Priorität eigentlich hat vor der Leistung. Und ich habe auch aus dem Rudern gelernt, ich rudere jetzt hier zum Beispiel gar nicht mehr oder ich rudere auch nicht mehr wirklich viel, dass ich irgendwie so diesen Spaß am Sport ein bisschen verloren habe, weil ich dann irgendwann Spaß am Gewinnen hatte vielleicht. Also vielleicht kann man es so beschreiben. Und ich wollte nicht, dass mir das im Radfahren auch passiert, dass ich dann irgendwie, wenn es nicht so gut läuft, dann frustriert bin und dann aus diesem Frust raus den Sport vielleicht an den Nagel hänge. Das wollte ich nicht, dass es mit dem Radfahren auch passiert. Deswegen habe ich dann für mich entschieden, du brauchst ja keinem was zu beweisen. Ich mach das jetzt nicht mehr in dem Team und mit Radrennen. Und ich habe dann auch erstmal eigentlich gar nichts Leistungsmäßiges mehr so gemacht. Ich kenne viel auch so Gefühle wie so, dass man untereinander nicht immer befreundet ist, sondern es ist auch viel Neid im Spiel, viel Druck und viele Erwartungen auch. Das stehen ja auch Leute dahinter, die es finanzieren und keine Ahnung. Und auch so unter den TeilnehmerInnen ist es jetzt nicht so, dass es immer nur alles freundschaftlich ist. Es ist schon viel auch so gegeneinander und Neid und so Sachen und nicht immer alles super cool. Und das finde ich in der Bikepacking-Szene so gut, dass es da eigentlich, das habe ich noch gar nicht erlebt. Weil irgendwie die Leute sind vielleicht ein bisschen reifer, vielleicht auch ein bisschen älter, aber auch, ich glaube, die Challenges sind so, also die meisten Leute, die gehen nicht hin, weil sie sagen, boah, ich gehe jetzt hin und möchte die Person schlagen oder ich möchte unbedingt gewinnen. Also ich glaube, die meisten gehen hin und sagen, oh cool, das ist eine coole Herausforderung, das ist auch ein cooles Land, wo ich da fahre. Und ich schaue mal, wie schnell ich es jetzt mache. Oder die sagen sogar, ich will fertig fahren oder so weiter. Aber es ist, glaube ich, eine ganz andere Heterogenität an Motivation, warum du da an den Start gehst. Und nicht so bei Default so, du machst es, um zu gewinnen. Und ich glaube, das nimmt ziemlich den Druck raus. Du kannst dir selber überlegen, warum du das machst. Und du kannst auch selber überlegen, wie du es machst. Und es ist keiner da, der sagt so, du meldest dich da an, dann machst du es bestimmt, um zu gewinnen, oder? Oder um Bestzeit zu fahren. Das gibt es da, glaube ich, nicht so. Und ich finde das ziemlich schön in dem Sport und ich finde es auch sehr besonders und ich merke auch, dass mir das halt eigentlich gut tut und dass es ein ziemlicher Kontrast auch ist zu dem, was ich auch so erlebt habe im Leistungssport.
Ja, also das kann ich echt nur bestätigen. Und wenn ich so zurückdenke, auch was viele viele von den wirklich erfolgreichen Ultraathletinnen schon im Podcast auch an Knowledge geteilt haben, einfach, ne?
Das ist auch nicht so, dass jemand so mauert und sagt so, ja, meine Geheimtricks, die sage ich jetzt hier nicht oder was? Oder dass irgendwelche Leistungsdaten oder keine Ahnung, dass so Leute das zurückhalten, nicht, dass André jetzt auch dieses Setup nimmt und so oder auch diese Strategie und nicht, dass der dann damit auch schneller ist als ich. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also es ist immer eher so, dass man sich offen austauscht und so sich erfreut, wenn andere auch von irgendwas profitieren oder so und jetzt gar nicht dieses Gegeneinander, das genau. Und das finde ich super schön. Ich hoffe auch, dass das so bleibt im Sport.
Ja, ganz viel Liebe an die Ultra-Cycling, Bikepacking, Gravel-Community da draußen. Ja. Das finde ich auch.
Das heißt nicht, dass die ganze Ruder-Community schlecht ist. Also so meine ich das nicht oder dass Leistungssport schlecht ist, aber ich glaube einfach, dass so krasser Leistungsdruck nicht immer das Beste, die beste Person aus mir nicht die beste Person macht. Oder, und ich glaube, das gilt für viele und dann ist vielleicht ein bisschen eine andere Dynamik. Natürlich habe ich auch noch viele Freunde aus der Rudererzeit oder Freundinnen und.
Ja. Okay, auch ein bisschen Liebe an die.
Natürlich auch viel Liebe auch. Also ich will das auch gar nicht missen. So. Also ja. Genau, es war eine super tolle Zeit und ich habe auch voll viel Schönes erlebt. Also ich habe nicht die ganze Zeit nur gehungert und trainiert und gelitten oder was. Also Rudern ist auch ein Sport, der total viel Spaß macht und auch super cool auf dem Wasser zu sein. Und wenn, ja, also gibt es auch. Also auch super schön, wenn du da, keine Ahnung, die Gegend erkundest im Boot und das finde ich auch so eine Ruhe irgendwie. Also ist auch ein sehr schöner Sport. Also
kannst so ja irgendwann so kannst ja Packrafting machen, dann schnallst du dein Rad auf dem Boot und kannst doch viel größere Abenteuer erleben. Ja. Aber gut, so, wir haben aber ein bisschen Liebe an die Ruder-Community rausgegeben. Wie bist du denn dann zum Bikepacking und zum Ultracycling gekommen? Die Rad-Bundesliga hat damit ja eher wenig zu tun.
Ja, das war dann so. Also ich bin eigentlich schon immer mal wieder mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, auch als ich noch gerudert habe. Immer wieder irgendwie, keine Ahnung, so 3 Tage mal mit Airbnbs oder bei Freunden übernachtet. Und auch so im Rudertraining haben wir Radfahren vor allem als Ausdauersport genutzt. Und da ist es bei mir manchmal auch schon so ein bisschen eskaliert. War nicht cool, mal 200 zu fahren oder so. Das fand ich schon immer eigentlich schön, lang und locker Rad zu fahren und auch mal eine Kaffeepause oder so zu machen. Das war schon immer eher so mein Ding. Und dann bin ich ja nach Grenoble gekommen. Und Grenoble ist ziemlich, hier ist ziemlich Berghype und ziemlich Sporthype und so. Und hier gibt es auch viele Leute, die Ultracycling machen. In dem Jahr, als ich gekommen bin, also ich bin gekommen für Erasmus. Das war 2020. Da waren auch tatsächlich die beiden, der Gewinner und die Gewinnerin von Race Across France, Nathalie Bayon und Romain, oh, mir fällt jetzt der Name gar nicht ein, auf jeden Fall sind die auch tatsächlich von hier und fahren hier auch Rad und so. Und mit Nathalie bin ich ja auch manchmal Rad gefahren und ich fand das erst ein bisschen suspekt, auch so dieses Campen, also Campen habe ich bis dato eigentlich gar nicht gemacht, fand ich auch nicht cool und so. Ich fand auch Nachtfahren, habe ich gesagt, so, hä, warum, was ist daran cool, du siehst nichts und so. Aber irgendwie bin ich dann doch mal mitgekommen, so Natur, wir fahren zum Mont Ventoux und wieder zurück und dann den noch dreimal hoch. Und dann haben wir auch draußen gepennt und ich habe mir vom Kumpel dann total spontan Übernachtungssachen ausgeliehen und der hat mir richtig High-End-Sachen gegeben. Und da habe ich gemerkt, so ja, das ist was anderes als campen, so als Teenager irgendwo im Regen auf so einem Campingplatz.
Mit Wurfzelt.
Genau, das ist was anderes. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit Nacktschnecken auf einem rumkrabbeln, sondern das war eigentlich echt entspannt. Und ich fand das irgendwie cool. Und dann habe ich, wie gesagt, dann im Winter auch immer ein bisschen deinen Podcast gehört. Und dann habe ich auch den, genau, ich war da auch, bevor ich deinen Podcast gehört habe, habe ich den Film von der Jana gesehen. Und das fand ich, da habe ich diesen Film gesehen und dachte so, boah, das ist doch genau das, was ich eigentlich mal machen will. Und das, ich finde den Film, ich habe den bestimmt jetzt schon, keine Ahnung wie oft geschaut, ich finde es immer noch ein super Film. Und der reißt einen total mit. Und ich konnte mich da auch direkt voll mit Jana identifizieren, was sie da so macht hat mich irgendwie motiviert, das aufzumachen. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und da habe ich auch deinen Podcast gehört und mit Three Peaks, das ging dann ja im Jahr drauf nach Barcelona. Und da dachte ich, naja, Nizza, wenn es immer wechselt, Nizza, Barcelona, ist es vielleicht Nizza besser, dann warte ich nochmal.
Und dann war noch Podcast mit Fiona und die hat von dem Switzerland Ultra Cycling Challenge erzählt.
Geschwärmt hat sie.
Genau, genau. Und ich kann auch, ja. kann auch nur davon schwärmen.
Das, ja,
das
ja.
ist immer noch
ja.
eines der coolsten Events, was ich jemals gemacht habe. Und da bin ich dann mit einer Freundin aus Grenoble, mit der ich auch so oft gefahren bin, die auch mit auch mal ein bisschen Bikepacken war, mit der haben wir gesagt, wir melden uns da an und machen das. Genau. Und das war mein erstes Rennen letztes Jahr im Herbst.
Ach, genau. Sehr cool. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, also ein paar Hard Facts, weil nicht alle haben jetzt jeden Podcast gehört, was natürlich nicht geht, aber aber genau, ich sage immer Suchbike, aber ich weiß gar nicht, ob das so...
Ich glaub, Französen sagen Satsch.
Ja, Satschbike. Ich glaube auch, Fiona meinte, dass die damit auch so ein bisschen gespielt haben. Aber ja, erzähl du noch mal, weil das Format ist ja auch nicht in jedem Jahr gleich. In Fionas Jahr ging es ja irgendwie um Postkarten, die man dann schicken musste in jedem Ort. Wie war das in deinem Jahr?
Ich glaube, in jedem Kanton musste man eine Postkarte, ich weiß nicht genau. Bei uns war es auf jeden Fall so, also die eine Regel ist ja immer, du kannst starten, wo du willst, an einem Bahnhof, zu einem festen Zeitpunkt. Und du musst alle Kantone einmal durchfahren, also einmal dort sein. Und du darfst die Schweiz nicht verlassen und du musst noch dann bei uns 7 Checkpoints abfahren. Und das sind nicht nur Checkpoints, da gibt es dann irgendwie auch lokales Essen, also so ja Snacks aus der Region und genau. Und dann ist das Ziel für alle in Bern. Und das ist eigentlich ein ziemliches Optimierungsproblem. Du musst es ja dann so tracen, dass du halt möglichst schnell... ja, genau, dass du das möglichst schnell alles abarbeitest und dann halt in Bern ankommst.
Genau, also es ist auch ein bisschen eine Planungsherausforderung. Also ja. Es ist nicht so, dass du eine Reihenfolge hast, in der du die Checkpoints abfährst, so wie beim Transcontinental Race, wo dann klar ist, einfach nur die Wege dazwischen, sondern musst dir auch überlegen, in welcher Reihenfolge du die am optimalsten fährst, ob du irgendwie nachts den Anstieg machen möchtest oder so.
Ne? Auch den Startpunkt auch schon. Wo fängst du an?
Ja, stimmt.
Also das ist schon eigentlich als Informat, also wir haben total versagt mit der Planung. Wir haben
du hast nicht schnell ein Programm dafür geschrieben.
Ja, das ist eigentlich, kann ich mir eigentlich nicht auf die Fahne schreiben als Informatikerin. Nee, aber wir sind beide ziemlich begeistert für Berge, natürlich auch als Leute, die, ich kenne Caro aus Grenoble. Und wir wollen gern Pässe fahren und ich habe auch so einen Hype für Pässe. Genau, ich bin immer super, freue mich immer über neue Pässe und wir wollten halt dann auch, wir haben uns dann gefreut, kommen wir hier und da und wir sind viel zu viele Höhenmeter gefahren und unsere Route war echt nicht gut, also naja, aber wir haben trotzdem eine richtig coole Zeit gehabt, also gab echt viele Höhen und Tiefen, ich glaube, das war immer noch das Rennen, wo auch am meisten schief gegangen ist, genau, aber es war trotzdem, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich davon erzähle, dann hört man immer noch, dass es eine coole Zeit war. Und also auch gerade als Team das zusammen zu machen, das fand ich auch echt besonders. Würde ich auch gerne nächstes Jahr mal wieder machen, weil du die Sachen halt auch so teilst, wenn du da auf einer Wellenlänge bist.
Ja, das stimmt. Genau. Und ich finde es auch interessant, dass du dir ein Rennen gesucht hast, wo es ja quasi, also es ist ja schon eher anspruchsvoll, ne? Klar, ja. Es ist jetzt kein irgendwie 5000 Kilometer Rennen oder ne, so in dem Dreh, aber du hast halt die zusätzliche Challenge eben der recht komplexen Routenplanung und so weiter, was es aber ja dann wiederum auch so ein bisschen weg von dieser rein physischen Leistung holt. Meinst du, das hat irgendwie auch eine Rolle gespielt, weil du ja sagtest, dass du es eigentlich irgendwie so ein bisschen probiert hast, davon auch so wegzukommen?
Ja, also es war auf jeden Fall gar kein Leistungsgedanke von uns dahinter. Also wir haben, glaube ich, auch das in der Schweiz genommen. Ich habe davon gehört, ich habe es Caro erzählt und Caro ist auch halb Schweizerin. Und dann war das irgendwie, haben wir gemerkt, das ist unser Ding. Und klar, da also allein durch die Routen, weil ich meine, wenn jemand 100 Kilometer mehr fährt, dann ist es halt auch super schwer, das irgendwas einzuholen. Und wir haben uns da eigentlich gar keine Ziele gesetzt. Wir waren auch am Ende, das finde ich auch dann das Schöne, wenn du dir da keinen Stress machst, sondern wir sind halt auch, wir waren nicht so gut platziert. Wir sind auch beide gestürzt im Gotthard und wir haben dann auch am Ende so echt ein bisschen rumgedümpelt und so. Und genau, also wir haben uns da nicht so Stress gemacht, aber wir waren trotzdem super stolz. Und es war trotzdem ein tolles Gefühl, also anzukommen und das geschafft zu haben. Und ja, und auch die Atmosphäre in dem Zielbereich war da echt auch schön. Da war noch Brunch und so weiter. Und
Ja, es war echt ein super schönes Event. Also das hat mir schon echt gut gefallen.
Voll gut. So, aber jetzt war es trotzdem dein erstes Event, ne? Jetzt wissen wir, du hast da irgendwie mit Nathalie auch jemanden vielleicht an der Hand gehabt, die dir vielleicht auch in Grenoble selber Tipps geben konnte. Ich weiß es nicht,
Auf
spekuliere
jeden
ich jetzt. Wie hast du dich denn vorbereitet darauf? Weil du warst sowas ja noch nie gefahren vorher.
Also ich habe auf jeden Fall davor schon mich mit dem Campen und Bikepacken angefreundet. Also ich glaube, das ist schon auch ein erster Schritt, weil ich glaube, du musst es halt auch schon mögen, dass du draußen bist und halt alles an deinem Fahrrad dabei hast und so. Und ich hatte da vorher mit Caro halt schon so Touren gemacht, wo wir im Sommer einfach mal eine Woche durch die französischen Alpen irgendwie gefahren sind und dann irgendwo auf den Bergen gepennt haben und Sonnenuntergang angeschaut haben und so weiter. Das war auf jeden Fall, ist davor passiert, um überhaupt, glaube ich, die Voraussetzung zu schaffen, dass man über so ein Rennen überhaupt nachdenkt. Und da hat auch immer wieder der Kontakt mit Leuten aus dem Ultra-Bereich, haben da halt. Ich hatte am Anfang da gar keine Lust drauf, dann nachts zu fahren, so. Aber irgendwann ist es dann doch spannend, irgendwie immer, dadurch, dass ich immer mehr mit solchen Leuten in Kontakt war und auch Caro für sowas immer super zu begeistern war. Also so, cool, dann fahren wir jetzt nachts und so. Und genau, dann habe ich halt, ja, dann haben wir es halt irgendwie, genau, haben wir uns da halt angemeldet. Und was zur Vorbereitung sonst noch? Also ich würde sagen, einfach Bikepacking-Trips, also das lange Radtouren, aber jetzt auch, wir haben keine überlangen Radtouren, also was heißt überlang, bis sind so 150 oder so Sachen sind wir halt unseren Bikepacking-Trips so gefahren. Viele Berge auch immer. Das war so das Training, also ich habe es nicht irgendwie explizit dafür trainiert. Ich habe auch nicht gesagt, auch wir müssen jetzt mal einen 300er fahren oder so, das habe ich auch nicht gemacht. Das war eher so eigentlich intuitiv, dass wir immer halt gern mal zu irgendwelchen Be Pässen hingefahren sind und mal zum Mont Ventoux und so lange Touren, aber jetzt nicht spezielles Training. Und ja, so auch bei Equipment, da habe ich halt mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich halt was Leichtes habe. Ja, wir haben uns halt ein bisschen überlegt, wer nimmt was mit, damit wir halt uns gegenseitig, damit wir auch nicht die Sachen doppelt mitnehmen, die wir teilen können. Genau, aber jetzt, ja, so besonders.
Ihr wart dann dadurch ja schon ein eingespieltes Team. Das ist ja viel wert.
Ich glaube, ich könnte es auch nicht mit jedem machen. Also ich glaube, das wird nicht mit jedem funktionieren.
Ja.
Ich glaube, weil da kommst du, glaube ich, schon auch, manchmal bist du ja selber genervt oder die andere Person ist genervt. Da musst du schon wissen, dass du ein ähnliches Tempo fährst und eine ähnliche Herangehensweise hast. Und das war auf jeden Fall wusste ich ja, dass es bei uns passt. Und dann haben wir, genau, sind wir das halt zusammengefahren. Ich weiß auch nicht, ob ich es im ersten Jahr allein gemacht hätte, ehrlich gesagt. Also ich fand, das war auch für mich auch so ein Punkt, was mir vielleicht den Einstieg erleichtert hat, als Team das zu machen. Ich glaube, das würde ich vielleicht auch Leuten empfehlen, die zweifeln.
Ich finde es bei Brevets zum Beispiel ganz spannend, weil sich da oft Gruppen bilden. Da hat man eigentlich eine relativ gute Chance, da, wenn man nicht alleine fahren möchte, dass da immer irgendwie jemand ist, so um einen rum. Ja. Ja, okay. So, aber wir haben noch ein paar andere Rennen. Dann bist du das also 2021 gefahren und dann warst du Fan. Also, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass du in diesem Jahr 4 Rennen gefahren bist.
Ja, genau. Wobei das Italy Divide, das hatte ich eigentlich schon. Ich glaube, das Italy Divide hatte ich, wie war das mit der Corona und so? Ich kann sogar sagen, das Italy Divide sogar schon davor mir überlegt habe, das zu fahren, aber dann wurde es verschoben. Aber auf jeden Fall, dann bin ich Italy Divide gefahren im April.
Ist das, sag mal, ich habe das jetzt nicht recherchiert, ist das Offroad
Das
gewesen?
ist Gravel, wobei ich würde eher sagen, es gibt Abschnitte, die sind Rennrad und es gibt Abschnitte, die sind Mountainbike. Aber ich weiß nicht, wie viel Gravel es ist.
Ja, das Problem haben ja viele Gravel-Rennen.
Ja, wobei bei Badlands fand ich das richtig cool. Da würde ich sagen,
Okay.
das ist wirklich Badlands, ist wirklich ein Gravel-Rennen. Das kannst du mit dem Gravel-Bike fahren und hast Spaß auch und schiebst es nicht nur.
Ja, okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Darüber sprechen wir auch
Ja.
noch. Okay,
Genau.
also Italy Divide im April. Wie lang ist es?
Das sind 1200 und 22.000 Höhenmeter. Genau, es geht von Neapel an den Gardasee. Und genau, also das geht einmal, also natürlich nicht ganz Italien, wenn man den Abschnitt hat, aber schon relativ quer durch Italien. Genau.
Alles klar. Und abgesehen davon, dass du sagst, ist jetzt nicht so viel Gravel da gewesen. Kannst du das empfehlen? Ist das ein schönes Rennen?
Also es ist schon auch Gravel, also es ist ein bisschen drastisch dargestellt. Es war halt auch so ein bisschen das Ding, dass es vorher geregnet hat und ich oft echt in Matsch gesteckt war und vielleicht manche Abschnitte, die nicht gut befahrbar waren, sonst eigentlich gegangen wären. Also Italy Divide. Ich weiß nicht, ob ich die Strecke vielleicht unbedingt empfehlen würde. Ich glaube, man könnte mehr aus Italien rausholen. Also ich kenne ein bisschen auch hier die Strecken von Torino-Nice Rally und so. Und bei Italy Divide hatte ich halt viele Abschnitte, zum Beispiel den ersten Teil am Meer entlang. Das war halt fast nur Teer und aber auch relativ landschaftlich nicht sonderlich schön. Waren noch Abschnitte, da waren Prostituierte am Strand und so verlassene Häuser. Und da dachte ich auch so, ja, vielleicht hätte man da eine andere Strecke wählen können, als da jetzt kilometerlang rumzufahren. Und dann waren oft halt die Offroad-Abschnitte so im Mittelgebirge. Und da hast du halt, bist du oft relativ langsam vorangekommen, ohne dass du so viel Neues oder so viel Spektakuläres gesehen hast. Und das fand ich manchmal ein bisschen ermüdend. Ich glaube, das würde der Strecke vielleicht ganz gut tun, wenn man die ab und an mal ein bisschen abwandelt. Es waren auch so Fälle, dass Privatgrundstücke plötzlich dabei waren, wo du nicht durch konntest. Und dann sind wir über den Acker gegangen oder so. Und so Sachen finde ich eigentlich nicht so schön. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Aber ich hätte es vielleicht ein bisschen anders geplant, wenn ich selber durch Italien gefahren wäre. Ich hätte da, glaube ich, versucht, die langsamen Abschnitte irgendwo in den Alpen zu machen oder irgendwo, wo du auch ein bisschen überhalb der Baumkrümmste bist, ein bisschen mehr Aussicht hast. Aber natürlich ist es sehr persönlich, welche Strecke dir gefällt. Die Po-Ebene musst du halt durch. Das ist halt dann auch super flach für 200 Kilometer oder so. Oder halt total monoton. Aber ich meine, andererseits musst du dich halt auch fragen, wenn du sagst, du machst so ein Divide-Ding, dann ist es halt vielleicht auch einfach, gehört es dazu, wenn du die ehrliche oder halt, wenn du ein Land wirklich durchqueren willst und dann kriegst du einen ehrlichen Eindruck von dem ganzen Land, weil du es ja durchquerst, dass du dir halt auch wirklich alles anschaust und nicht nur die schönsten Sachen rauspickst.
Ja, auch ein Ansatz, tatsächlich.
Ja, also es war trotzdem eine super schöne Erfahrung und dann waren auch, also gerade der Toskana-Tag hat mir schon echt viel Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht nur Gebirge, aber mit dem Matsch, auch, da waren wir so ein Tag dabei mit ganz viel Single Trails und Matsch und so und boah, da habe ich schon ein bisschen geflucht, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Findet das denn immer im April statt oder war das irgendwie so eine Corona-Verschiebung?
Das war tatsächlich immer im April und das wurde das Jahr davor auf den Juli verlegt. Was ich ziemlich heftig fand bei Italy Divide, ist, dass du Wahnsinn, also du zahlst fast 300 Euro, fand ich schon relativ teuer. Und dann, wenn die Strecke halt finde ich schon schwierig, da hat mein Tracker zum Beispiel die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich habe immer wieder den Veranstalter geschrieben. Andere hatten wohl auch immer wieder Probleme mit den Trackern. Und das fand ich halt schon ein bisschen enttäuschend bei so einem teuren Event. Ich habe kein Problem damit, wenn es so was Kleines, Familiäres ist und das einer irgendwie mit Herzblut macht und so. Das finde ich auch super schön. Und dann, finde ich, braucht man auch nicht die Ansprüche stellen, dass es alles so krass perfekt ist und so. Also ich finde, so kleine Events haben auch auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde, der Preis muss irgendwie das auch widerspiegeln. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, also ich finde das total wertvoll, auch für alle. Ja. Ich meine, man weiß halt nie, was da Corona-bedingt vielleicht mit reinspielte. Ich finde, genau, deswegen finde ich das gut, das zu sagen. Vielleicht hat man das vor dem Hintergrund, dass eben die Pandemie da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit reingespielt hat. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht alles perfekt lief. Aber wenn jetzt irgendwie da noch andere Erfahrungen, also wenn es jetzt so bleiben würde zum Beispiel, fände ich das schon nicht cool.
Also ich finde, wenn du so viel Geld für sowas ausgibst und ich finde, die Referenz ist immer auch ein bisschen, ich kann sowas auch allein machen, kann mir das selber tracen. Und warum mache ich es eigentlich? Ich mache es, weil ich cool finde, dass diese anderen Leute auch alle das machen. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt was, wofür du zahlst, weil da könntest du auch eine WhatsApp-Gruppe eine Facebook-Gruppe machen und das irgendwie kleiner organisieren. Aber ich finde, ich zahle dann halt, weil ich auch irgendwie, ich kriege eine Strecke, ich kriege einen Tracker, ich kriege so ein bisschen so, das ist einfach halt ein Event, ein bisschen was drumherum.
und du kommst im Ziel an und da ist vielleicht auch ein bisschen was organisiert oder so, oder keine Ahnung. Und ich finde, wenn da halt wenig gegeben ist, dann finde ich, darf man den Preis halt auch nicht so hoch machen. Also ich will nicht sagen, dass einfache Sachen, also ich finde auch einfache Events cool, aber ich finde, es muss ein bisschen sich die Waage halten und ich glaube, im Radsport ist wie im Triathlon oder so eine relativ hohe Zahlungsbereitschaft. Wenn du dir die Räder anschaust und so und sowas kostet ja auch mit Anreise und so. Aber ich fände es schade, wenn das halt ausgenutzt wird. Weil das ist dann für viele ja auch so ein Lebenstraum. Ich möchte einmal dieses Rennen fahren und so. Und dann bist du auch bereit, viel zu zahlen. Aber ich finde, das sollte immer auch noch ein bisschen daran gedacht werden, dass es vielleicht auch Leute gibt, die nicht so viel Geld für sowas ausgeben können oder wollen. Ich glaube, beim Transcontinental gibt es auch so ein Scholarship oder so.
Ja, ja.
Und ich finde, da muss man ein bisschen halt, klar, also ich finde, das ist ein offenes Thema zum Diskutieren. Vielleicht bin ich da meiner Meinung auch falsch. Also ich will auch nicht sagen, dass Veranstalter nichts mehr verdienen dürfen. Auf jeden Fall müssen die auch was daran verdienen dürfen und so weiter. Aber ich glaube, für die Werte im Sport ist es vielleicht schon wichtig, dass man ein bisschen zu hinterfragen, weil sonst kann es sein, dass es so wird, wie ich beim Triathlon zum Beispiel ein bisschen den Eindruck habe, dass es halt schon alles sehr teuer wird und dann auch die Zielgruppe sich danach auch ausrichtet. Ich glaube, wenn du dich jetzt für Hawaii qualifizierst, weil das gerade ist, ich habe mal gelesen, dann muss auf jeden Fall um die 10.000 Euro kostet das so. Mit Flug und mit Hotel, weil alle dann da sind und die Anmeldung noch. Und dann ist noch nicht mit drin, was kostet dein Zeitfahrrad und so weiter. Und dann hast du halt auch, dann gibt es wahrscheinlich auch Leute, die da unter den Tisch fallen. Und dann ändert sich auch die Gruppe, die es macht.
Ja, auch im Triathlon-Bereich gibt es ja so kleine Grassroot-Triathlons. So, ne? Ja. Gibt es auch, also die Diskussion ist immer da. Ich denke immer, die Leute, also die VeranstalterInnen, müssen das natürlich für sich definieren, ja, und müssen schauen, Fall, ja. können sie das irgendwie aus, wirklich, ich fahre ja auch, das wissen auch alle HörerInnen, ich fahre ja auch selber total gerne die Events mit, wo mein Beitrag einfach eine Spende an die Umweltorganisation ist, die sich um diesen Weg kümmert, den ich gefahren bin zum Beispiel, oder für eine andere gute Sache. Ich weiß aber auch, dass das nicht alle so machen können. Und es gibt andere Events, da weiß ich auch, wie viel Vorbereitungszeit da drin steckt. Und dass das jemand einfach irgendwie sich bezahlen muss, damit das geht.
Auf jeden Fall,
so. Ja. Ich glaube, was du sagst, ist ja, dass einfach dieser Betrag nicht im Verhältnis zu dem stand, was du da geboten bekommen hast. Und das ist ein Track, für den man ja wirklich dann zahlt und auf den man sich freut und den man dann ja nicht irgendwie hinterfragt erstmal, sondern einfach denkt, da ist ein fertiger, schöner Track. Dass der dann irgendwie nicht so geil ist, das ist natürlich dann einfach, da stimmt es dann nicht mehr.
Genau, da halt, das war so ein bisschen, also war so ein bisschen meine Gesamtatmosphäre von dem Event. Es war halt auch nicht nur der Track, zum Beispiel, dass mein Tracker auch nicht funktioniert und mich da auch keiner ernst genommen hat, obwohl ich immer wieder den Veranstalter kontaktiert habe. Das finde ich halt dann Sachen, ich meine, dann im Endeffekt, wenn fast alles wegfällt, wofür du, also ich meine, der Track war ja trotzdem nicht komplett. Also es gab auch schöne Abschnitte, aber das mit dem Tracker, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, weil ich meine, einerseits zahle ich auch dafür, dass meine Family das irgendwie mitverfolgen kann und so. Oder auch, dass, ich meine, es ist zwar offiziell Italy Divide ein Bikepacking-Adventure und kein Rennen, aber ich meine, für die Mädels, die hinter mir waren und die wollen es als Rennen fahren, ist es natürlich auch unfair.
Ja. Also stimmt.
Dann habe ich mich auch schlecht gefühlt.
Genau, du warst ja erste Frau.
Ja.
Aber keiner wusste, dass du vor denen bist.
Und die Christina, die mit der habe ich dann bei Badlands, habe ich mit der auch drüber geredet, die wusste zum Beispiel gar nicht. Die ist angekommen und dachte, sie hat gewonnen. Und ich finde, das ist halt dann, also ich glaube, da hat vielleicht einfach ein bisschen das Bewusstsein gefehlt, dass das vielleicht für die Fahrer und Fahrerinnen einen höheren Wert hat als für den Organisator, sich da ein bisschen drum zu kümmern. Und das hat mich schon, fand ich schon ein bisschen schade. Dann halt auch im Anbetracht mit dem hohen Preis.
Ja, schade, aber ich finde das total gut, da auch mal drüber zu sprechen.
Ich habe auch mit mehreren schon über sowas geredet und ich habe es über das Jahr auch einfach viele verschiedene Veranstalter gesehen und viele, also viele Herangehensweisen halt auch. Und genau, ich glaube, da gibt es manche, wo du halt für dein Geld ziemlich viel kriegst und bei manchen halt eher nicht so viel.
Deswegen freue ich mich ja so, dass du heute da bist, dass wir heute sprechen, weil du eben 4 komplett unterschiedliche Rennen dieses Jahr gefahren bist und ne, letztes Jahr eben auch noch Suchbike und das tatsächlich so ein bisschen vergleichen kannst. Weil lass uns doch mal zum nächsten gehen. Zeitlich folgte darauf dann
das Three Peaks. Nein, stopp, Race Cross France war dazwischen.
Wollte ich gerade sagen, in meiner Reihenfolge steht das nämlich jetzt auch als nächstes. Race Across France, aber die 500er Edition.
Genau.
Es gibt nämlich noch eine längere, wie lang ist die?
Bei Race Across France gibt es 4 Distanzen und das ist eigentlich ziemlich cool, okay. Weil die lange, die geht einmal quer durch Frankreich, von der Bretagne runter, durch die Alpen eine Schleife und dann an die Côte d'Azur. Und dann gibt es eine 1000er Distanz, die hat eigentlich nur die Alpen, also sehr bergig auf 1000. Und dann die 500er, die geht von, hier ein bisschen südlich von Grenoble, also für mich Heimspiel. Und dann gibt es noch eine 300er, die eigentlich am Mont Ventoux anfängt und dann die 300 fährt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil das ist so getimt, dass die Leute ungefähr gleich ankommen.
Ach, wie cool.
Und das fand ich ziemlich cool, auch die Leute zu treffen unterwegs. Also die 2500er, die haben einen ganz anderen Mut als die 500er oder so, dass manche Art bei 300 sind manche mit Zeitfahrrad gefahren, ne? Und dadurch ein ganz anderer Spirit dahinter. Das fand ich lustig zu sehen. Genau, das bin ich gefahren, weil es halt hier auch, ich finde den logistischen Aufwand bei Rennen manchmal schon auch hart. Oder fand ich schon auch, merke ich, das stresst mich. Und dann fand ich das bei Race Across France halt cool, das zu fahren, weil es quasi für mich um die Ecke ist. Ich fahre da einmal nach eine Stunde hin und dann fahre ich das Rennen. Und dann gab es sogar einen Rücktransport mit Fahrradmitnahme wieder zum Start. Und dann war das für mich eigentlich überhaupt gar kein Stress, irgendwie was zu organisieren.
Und das klingt voll gut. Genau. Und wie ist dein Urteil bei dem Rennen?
Nee, das fand ich super, weil da war wirklich dann auch so ein bisschen Kontrastprogramm. Also da gab es einerseits Checkpoints, da gab es auch Essen und so. Und im Zielbereich war auch so richtig, ja, da bist du einfach mit gutem Gefühl noch ein bisschen da abgehangen, weil, keine Ahnung, war einfach so eine Art Turnhalle und da konntest du halt einfach ein bisschen chillen, gab es noch Essen und so. Und genau, da konntest du auch schlafen, das fand ich super cool, mit Feldbetten, da war einfach so eine große Turnhalle mit Feldbetten und so waren auch die Checkpoints. Und das fand ich eigentlich total cool, weil im Endeffekt kommen ja alle an und alles ist irgendwie fertig. Und dann kannst du ja auch vom Voraus kein Hotel buchen, beziehungsweise wenn du spontan was buchst, dann ist es halt teuer. Und aber trotzdem musst du ja schlafen oder du kannst vielleicht nicht direkt weiter. Und das haben die halt, finde ich, so super gelöst, weil dann konntest du dich einfach da aufs Ohr hauen und musstest nicht groß drüber nachdenken. Weil also Dusche und Feldbetten gab's und das fand ich cool. So waren auch die Checkpoints strukturiert. Also bei mir gab es ja, glaube ich, gab es nur einen Checkpoint. Da war ich aber auch nur ganz kurz was zu essen holen und weiter. Aber bei 2500er Distanz gab es mehrere. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für Leute, die sagen, ich mit dem draußen schlafen, das ist vielleicht noch nicht so ganz meins. Ja, also das war echt super organisiert. Also da habe ich auch überlegt, sogar nächstes Jahr dann vielleicht die lange mal zu fahren oder die Tausender zu fahren. Genau, also das fand ich auch schön vom Spirit. Aber ich hatte den Eindruck, dass das Event ist noch nicht so ganz europaweit oder international angekommen. Das ist alles in Frankreich super bekannt. In Frankreich ist es voll das Ding. Aber ich habe auch den Eindruck, es sind fast nur Franzosen am Start. Ich glaube, da könnten die vielleicht noch ein bisschen, vieles war noch französisch, da könnten die vielleicht ein bisschen mehr noch.
Ja, das ist bei einigen französischen Events so tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Szene so.
Ja, ich weiß nicht, ist das, weil ich habe auch schon Filme über solche Events gesehen, ja, die dann einfach komplett auf Französisch ohne Untertitel waren. Und also auch andere, die haben dann nämlich auch so ein, ach, das ist was ganz anderes, so ein Rahmenbauer-Wettbewerb, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen, aber es ist ganz cool. Rahmenbauer bauen ein Rad immer zu einem bestimmten Thema. Das machen die einmal im Jahr und dann wird damit ein bestimmtes Rennen gefahren, je nachdem, was für ein Rad da gebaut wurde. Dann gibt es in verschiedenen Disziplinen dann Preise. Und da gucke ich mir jedes Jahr den Film an. Der ist so schön, aber ich verstehe halt einfach mal kein Wort, weil ich kein Französisch spreche. Und ich glaube, das ist wirklich, also da gibt es Potenzial.
Ja, ich glaube auch, dass es Potenzial gibt. Tatsächlich bin ich auch bei Race Across France. Die wollen so ein Feedback-Komitee machen zu dem Event, weil die haben auch, glaube ich, Race Across Belgium. Und da haben sie mich gefragt, wer mitmachen will. Und da werde ich denen das auch mal sagen, dass vielleicht mal ein paar Sachen auf Englisch sind. Und ich glaube, das ist aber nicht nur ein Radsportproblem, ehrlich gesagt. Die jungen Franzosen oder die Leute, die hier auch, mit denen ich hier arbeite, reden Englisch. Aber ich glaube, so die Franzosen, die sind auch schon happy mit ihrem Französisch und die sind nicht so, ja, ich glaube, das ist vielleicht dann noch nicht so die Einstellung, das so zu öffnen. Aber ich hoffe, das ändert sich, weil es wäre schade, weil Race Across France, die Strecke ist traumhaft. Also zumindest vieles kenne ich einfach, weil ich da schon so rumgefahren bin. Und ich finde es super, gerade die Alpen. Genau, mal schauen, was sie nächstes Jahr bringen, aber französische Alpen ist auf jeden Fall wert eine Erkundung und eine Erkundung wert. Und ja.
Ja, total. Und sag mal, weil wir da ja eben auch schon bei der Italy Divide drüber gesprochen haben, hast du die Preise dafür ungefähr im Kopf, dass man irgendwie weiß, womit man da rechnen
Bei,
muss?
ich glaube, Race Across France, ich weiß nicht für die lange Distanz, ich glaube, es ist ein bisschen teurer. Ich glaube, das ist fast eher 500 Euro oder so. Ich habe meins über Assos, die waren da Sponsor, da kann ich da so mitfahren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen teurer, wenn du jetzt rechnest, dass du vielleicht ein, zwei Hotelübernachtungen nicht hast, weil du ja Checkpoint hast, wo du schlafen kannst. Und wenn du dann noch rechnest, dass du zum Beispiel dass du im Ziel noch keine Übernachtung hast und dass du dann noch, dann gab es so einen Rücktransport mit Fahrradmitnahme und es war wirklich Fahrradmitnahme mit. Die Räder sind ohne ein Rad ausgebaut in einem Bus mit Anhänger, mit Fahrradständer. Und das war auch verhältnismäßig billig, fand ich. Und dann finde ich den Preis wieder in Ordnung eigentlich.
Ja,
Also das,
also
wenn
ist
das
natürlich
gesehen
nicht wenig,
wird.
aber
Genau,
für
es ist nicht
das, was du
wenig,
bekommst,
genau.
dann meinst du gerechtfertigt.
Genau, also von dem,
Ja.
was ich, also ich, genau, das, also wenn du jetzt, genau, wie ich gesagt habe, Hotelübernachtungen aufrechnest, dann finde ich, geht es wieder. Wobei ich bei den fünf, ich habe mir bei den 2500 auch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber ich würde das zum Beispiel eher zahlen, weil die Gesamtkosten wahrscheinlich ähnlich ausfallen.
Ja. Ja, cool. Dann als nächstes das Three Peaks Bike Race, über das wir hier im Podcast doch schon einige Male gesprochen haben.
Ja.
Das ist schon ein tolles Rennen, ne? Da
Ja,
müssen wir, glaube ich, jetzt nicht
super.
drüber sprechen,
Auch
oder?
einfach die Alpen so zu durchqueren, finde ich super. Also, genau, ich habe auch, als ich die Checkpoints gesehen habe, habe ich auch gewusst, so, boah, da habe ich mich dir instant gewusst, ich melde mich da an. Scheißegal, was ist nächstes Jahr, ich fahre da mit. Weil bei den drei Zinnen, da war ich sogar schon mal oben, aber da war das Wetter nicht so gut und ich hatte auch irgendwie nicht so einen guten Tag und konnte es nicht so genießen. Und dann, aber ich wusste trotzdem, dass es cool ist und ich möchte unbedingt nochmal dahin. Also war das schon mal cool. Und dann der Mälzer-Fruth habe ich beim Such von Schweizern mal gehört, dass ich kannte das gar nicht. Aber dann haben Schweizer schon erzählt, das ist irgendwie cool und schön und Geheimtipp. Und dann was ich auch so, ja, cool. Ist auch ein Checkpoint. Und dann der Col du Nivolé ist ja eh so, würde ich sogar unterschreiben, ist der schönste Pass der Alpen, die ich jemals gefahren bin. Und der ist auch so abgelegen, da kommst du eigentlich nicht so einfach mal hin, obwohl der von Grenoble eigentlich örtlich gesehen gar nicht so weit ist, aber du musst dann einmal rüber nach Turin und dann wieder hoch. Und der ist auch Checkpoint gewesen und das fand ich dann natürlich auch cool. Und dann habe ich auch direkt gemerkt, dass sich da so eine Wanderoption anbietet. Und sowas finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Und ja, hab ich mich da angemeldet. Genau, ich hatte es eh schon auf dem Schirm.
Ja,
Genau.
cool. Also nochmal, um das einmal kurz einzuordnen. Das Three Peaks Bike Race ist einmal ist Finish in Barcelona und einmal in Nizza. Du hast jetzt dir die Nizza Edition rausgesucht, hattest du ja auch schon gesagt.
Genau.
Es gibt einen festen Start, festes Ziel und drei Checkpoints. Sag mal, sind das dann immer die gleichen drei? Also vom jeweils 2 Jahre davor, oder wechselt er die auch
Die
durch?
wechseln, damit du ja auch immer eine Hand, dass du die Routen ja nicht kopieren kannst auch und denk mal auch, dass, also
Klar,
es gibt auch Leute, die haben
ja.
ja Leute getroffen, die haben alles bisher mitgemacht. Und tatsächlich war dieses Jahr der Mont Ventoux, der war im Vorjahr als Checkpoint. Und jetzt war der quasi der Start eines 200, 300, nee, 300 Kilometer Finisher-Kurses. Also quasi
Ah,
war der nicht
okay.
mehr offiziell ein Peak, aber der war halt doch ein Peak, weil wenn der Finisher-Kurs da losgeht, dann musst du da irgendwie hoch.
Ja, na klar.
Der war bei Montu auch dabei. Aber Montu finde ich auch super cool. Von daher war ich da auch happy, den dabei zu haben.
Ja. Und das hast du ja auch gewonnen. Und da hast du dich doch bestimmt dann jetzt noch mal bisschen expliziter darauf vorbereitet oder nicht? Bist du das einfach so wie die anderen Rennen gefahren?
Also ich wusste es, also ich hatte mir so vorgenommen, dass ich eigentlich so mit 5000, also ich hab eigentlich immer eher eine Vorbereitung. Ich habe eigentlich nie Angst, dass ich, dass mein Physis, also dass ich das nicht von der Ausdauer schaffe oder so. Da habe ich eigentlich nie Sorge. Ich hatte eher Sorge, dass so deine Knie wehtun oder so, so Sachen irgendwie überbelastet, dann kannst du nicht mehr weiterfahren. Und mir war klar, die Distanz, also ich rechne eigentlich nicht in Distanz, sondern eher in Höhenmetern. Wie viele Höhenmeter will ich so fahren pro Tag? Und dann habe ich mir halt vorgenommen, dass ich mich auf so Tage mit, keine Ahnung, 7000 Höhenmetern, dass ich mich darauf halt vorbereiten will. Einfach damit meine Knie und so, mein Hintern das mitmacht und dass ich auch so mich so mental darauf einstelle. Und dann, also Race Across France, würde ich sagen, war fast die perfekte Vorbereitung, weil die Strecke auch fast gleich war wie der Finisher-Kurs. Einerseits habe ich ja das dann nochmal gesehen und auch, weil es halt auch ein langer Tag war. Und ich bin aber auch vorher hier von Grenoble aus einfach mal, habe ich mir gesagt, ich nehme den und den Kurs mit, keine Ahnung, bin ich hier einmal Tour de Belledonne, es ist ein Turm so ein Bergmassiv gefahren, das sind auch so 6000 Höhenmeter. Dann ein paar Wochen später Tour de Vanoise, das sind so 7000 Höhenmeter. Und so Sachen habe ich halt bewusst mal eingestreut, um einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein zu finden, dass mein Körper da nicht mordet. Ich weiß gar nicht, ob ich bestimmt mal irgendwie so ein Overnighter oder so oder auch mal schon mehrere Tage hintereinander war, aber ich würde sagen, so diese ja, langen Tage habe ich bewusst gemacht. Und natürlich die Planung, nicht jetzt wie beim Suchbike. Da habe ich mich schon relativ konkret mit befasst. Ich wusste auch, ich will dich, also ich fand das spannend, dass es zwei Optionen gab, wo du eigentlich dir überlegen kannst zu wandern. Und, oder ob du halt drumherum fährst und dann mehr Distanz in Kauf nimmst. Und das, ja, genau, also das halt, also kannst entscheiden. Und da habe ich schon relativ intensiv recherchiert. Ich habe da auch Blogs gefunden von irgendwelchen Alpen-Heinis, keine Ahnung, die Wanderungen beschreiben oder so und so weiter. Und dann ist Nathalie das auch mal gefahren, habe ich mir die Strava-Einheiten mal angeschaut, wie lange die da ungefähr gebraucht hat für die Wanderung. Und genau, also beim einen Abschnitt war ich relativ klar, dass Wandern sehr viel bringt und da war die Wanderung auch nur bergab und echt einfach. Also das glaube ich. Ja, war jetzt keine große Sache beim Mägdsee-Frutsch. Und beim Coligny-Volet, da war die Frage, wanderst du so, keine Ahnung, 7 Kilometer und ich weiß nicht, ich glaube 500 Höhenmeter oder so. Also schon auch eine solide Wanderung mit dem Fahrrad, was bepackt ist. Oder fährst du 70 Kilometer und 1000 Höhenmeter mehr? Und da habe ich mich schon, das war, glaube ich, schon eine Entscheidung, die auch viele Fahrer, Fahrerinnen unterschiedlich getroffen haben. Da habe ich schon recht viel recherchiert.
Ja, weil die Hike-Bike-Stücke, das ist ja gar nicht so leicht, das auch wirklich vorherzusehen und einschätzen zu können, ne? Wie ist das jetzt Geröll da oder kann man das gut?
Das war schon auch eine alpine Wanderung. Also, das war schon auch nicht, du solltest auf jeden Fall, also, du musstest, das Fahrrad schieben hat meistens nicht gereicht, du musstest wirklich schultern. Ich habe mir vorher überlegt, wie mache ich das mit meiner Rahmentasche? Ich habe eine kleine Rahmentasche, ich habe den so nach oben geklappt, dass ich das Fahrrad auch gut auf die Schulter nehmen kann. Und bin auch mit Mountainbike-Schuhen gefahren. Es gab tatsächlich auch Fahrer, die wollten die Wanderung machen, aber haben sich vorher keine Gedanken drüber gemacht. Da war noch ein so ein Ort, wir waren da frühes morgens um 7 oder so, in diesem Ort noch, da ist so ein verlassenes Bergörtchen, italienisch irgendwie. Und tatsächlich fragte, da gibt's ein Restaurant, was da noch offen hatte. Und er hat einfach den Typen im Restaurant gefragt, ob der alte Schuhe hat und hat ihm einfach Schuhe gegeben. Ja, genau. Ich hatte Mountainbike-Schuhe dabei und da hatte ich mich schon vorher, also intensiv eigentlich damit befasst, wie ich das mache. Ich habe auch überlegt, habe ich Bock, diesen langen, kleinen Kuchen wieder runterzufahren? Und ich habe auch gesagt, hey, komm, ich will hier auch was sehen. Und dann habe ich auch noch die Überlegung gehabt, vielleicht hast du deinen Hintern weh oder irgendwas, dann bist du einfach noch ein paar Stunden anders unterwegs. Und dann auch, das ist halt Naturschutzgebiet, was super schön sein soll und Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich würde fast sagen, es war landschaftlich das Schönste, was ich gesehen habe im Rennen. Und es war auch schneller, würde ich sagen. Also, ja.
Ja, ich finde es spannend, weil das immer mehr so, also früher wäre da keiner auf die Idee gekommen, sowas zu machen, ne? Also so ein ja. Heike-Bike einzuplanen, aber ich habe fast den Verdacht, dass immer mehr Designer, ja. die sich diese Rennen ausdenken, das auch schon so ein bisschen mitdenken, wenn sie die Checkpoints festlegen, dass es da so Möglichkeiten gibt für Heike-Bikes und, ne? Dass das auch noch mal spannender macht.
Ja. Ich habe auch vorher noch mir noch so ein Ding gesetzt, so eine Woche vorher, okay, wie wird das Wetter? Weil ich hätte das vielleicht auch die Entscheidung noch mir länger offen gelassen, wenn das Wetter instabil gewesen wäre, dass ich sage, okay, zu dem Zeitpunkt muss ich entscheiden, ob ich wandere oder nicht, weil ich will nicht nachts wandern, ich will nicht bei Regen und Nebel wandern. Und dann habe ich aber, da das Wetter halt super gemeldet war, habe ich dann wahrscheinlich schon vornherein gesagt, ich mache die Wanderung. Und ja. Also ich finde das eigentlich cool beim Three Peaks, weil du wirst auch nicht dazu gezwungen. Also wenn du sagst, ist nicht dein Ding, dann kannst du es auch einfach nicht machen und dann ist auch alles okay. Dann kannst du trotzdem das Rennen für dich fahren und so weiter. Und das fand ich auch, was ich am Three Peaks eigentlich super cool fand, dass du da halt die Freiheit hast, dir das zu planen. Also natürlich du siehst halt manchmal auch seltener Leute, als es bei Italy Divide oder Badlands. Da siehst du viel mehr andere Leute noch. Das ist halt auch eine Frage, ob man das gut findet oder nicht. Ich fand das beim Three Peaks eigentlich cool, diese Mischung aus. Manchmal bist du allein, manchmal triffst du wieder Leute. Und ja, also das hat mir schon gut gefallen.
Schön. Und hast du dir auch da gemerkt, wie viel das gekostet hat? Ich finde das gerade ganz spannend, weil wir das bei den anderen Rennen jetzt auch immer hatten.
Ich glaube 250 oder so. Genau.
Ja, aber und das glaub, ist ja voll gerechtfertigt, ne?
Manche Sachen hätte ich, glaube ich, noch schön gefunden beim Three Peaks, also so, was ich aus anderen Veranstaltungen so ein bisschen mitgenommen habe. Das Ziel ist ja Nizza und es hat ja auf jeden Fall auch Flair, in Nizza anzukommen und so. Aber ich glaube, es ist recht, ich fand nicht, dass es da irgendwie so einen Bereich gab, wo du entspannt einfach noch ein bisschen Leute triffst auch von dem Rennen und noch mal so einen Tag bleibst und dich austauscht. Das fand ich zwar so ein bisschen Manko.
Weil okay, natürlich, da gibt es nicht so richtig so einen Finisher, weiß ich nicht, Kaffee oder so, genau. Sondern...
Du kommst halt an und ich meine, es ist eine frequentierte Strandpromenade, wo auch dann, wo du einfach auch nicht mal ein Rad mal kurz stehen lassen kannst und duschen kannst. Also es gab noch so Strandduschen und dann haben wir den Michael gefragt, ob der kurz auf unsere Räder noch aufpasst, also ich und noch andere, die angekommen sind mit mir, weil du kannst halt auch einfach nicht ein Rad da mal entspannt stehen lassen. Und das sind so Sachen, das fände ich schon, glaube ich, cooler, wenn es da vielleicht, das Ziel ist da, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Bereich, wo du hin kannst und kannst deine Grundbedürfnisse erfüllen. Ich meine, spontan ein Hotel in Nizza zu buchen, vielleicht mitten in der Nacht, ist halt auch eine Sache, das läuft eigentlich nicht, ohne dass du dich in Umkosten stürzt. Und das fände ich, glaube ich, einfach entspannter, wenn du dann müde bist und da ist einfach so ein bisschen so ein Bereich, wo du dich um manche Sachen nicht so krass sorgen musst. Ich glaube, das fände ich, oder einfach, wo du ein bisschen rumsitzen kannst, quatschen kannst, kriegst vielleicht noch ein Bier irgendwo, so mit, also, ja, weiß nicht, vielleicht was zu essen schnell oder irgendwie ein Restaurant oder so, aber es ist natürlich auch schwieriger zu organisieren beim Three Peaks, wenn die Leute mit größerem Abstand ankommen.
Das ist es. Ja. Also du hast ja, also zum Beispiel beim TCR wird das auch nicht gemacht. Ja. Also in meinem Jahr hatten sie auf jeden Fall einen Pub, wo dann alle waren, wo auch das Ziel war. Das heißt, da waren Leute und haben dich irgendwie gefeiert, als du angekommen bist. Das war schon ziemlich schön. Ja. Aber es gibt andere Rennen, da ist überhaupt nichts.
Ja, das stimmt. Ne?
Also
ja.
Triffst du auch nicht mal andere Menschen, sondern kommst da irgendwann an und bist halt angekommen. Und das ist so ein bisschen, so ist es in diesem, also richtig ursprünglichen Self-Support-Ultra-Bereich.
Ja, klar, ja.
Weil, so wie du sagst, ne, die Abstände, teilweise ist das ja über eine ganze Woche verteilt, wie die Menschen ankommen, dass die sowas gar nicht leisten können. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich meine, man könnte ja zumindest irgendwie einen Pub nennen, dem sich dann die Lust haben, einfach treffen, wenn sie denn geduscht haben. Irgendwie,
genau. Irgendwie, oder dass du vielleicht einfach eine Liste an Three Peaks freundlichen Leute, also halt irgendwie
vielleicht ein paar Adressen rausgibst oder es gibt halt irgendwie ein Café, was irgendwie fahrradaffin ist, wo vielleicht auch so Sachen organisiert werden können. Zum Beispiel, was ich super hilfreich fand, dass beim Three Peaks habe ich viele Leute gesehen, die haben dann sich Sachen, haben Sachen mitgenommen, haben die wieder weggeschickt, haben sich ein Paket nach Nizza geschickt. Ich glaube, es wäre schon cool, wenn du eine kleine Tasche abgeben kannst und der Veranstalter nimmt die mit zum Ziel und bringt die vielleicht auch zu diesem Fahrradladen oder was dann hin und dann kriegst du deine Sachen vielleicht wieder. So, also ich persönlich finde das zum Beispiel hilfreich, aber es ist halt natürlich
ja, eine Sache. Ich kann das total verstehen, aber das ist halt tatsächlich ja nicht gang und gäbe. Also das ist...
Ja, das halt ist ja überall.
Ja, aber du bist ja auch die Rennen, die du gefahren bist, das sind jetzt nicht so die ganz klassischen alteingesessenen Self-Support-Ultra-Rennen, wie zum Beispiel, aber wobei das Three Peaks eben dem noch am nächsten kommt, ne? Das ist ein Rennen, das haben die ins Leben gerufen als Vorbereitung für sowas wie das TCR.
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter.
Ja.
Aber trotzdem, ich meine, ich finde sowas trotzdem immer, also, ne, das ist ja auch ein Feedback, was man geben kann, ob die das nun so machen wollen oder nicht, oder ob das einfach der, einfach zu hart logistisch lösbar ist, das, so.
Aber ich finde dann aber ganz, ich finde, also, das war auch wieder eine persönliche Abwägung, aber ich finde dann, ich finde 250 Euro dann auch schon wieder relativ viel jetzt gesehen, dafür, dass du Checkpoints bekommst, einen Finisher-Kurs und einen Tracker.
Ja, das ist ja, aber das kannst du ja, genau, für das ist ja dieses Thema, was wir auch schon hatten. Also ich finde, wenn es zu weit auseinander geht, aber also zum Beispiel, ich fände das jetzt okay, aber es ist auch immer so die Sache, möchte man selber so viel Geld ausgeben?
Genau, ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ich persönlich weiß nicht, ob ich das Three Peaks nochmal fahren würde. Ich glaube, also was ich am schönsten fand am Three Peaks war die Landschaft und die Wahl der Checkpoints fand ich wirklich super toll. Also hat der Veranstalter einfach einen super Checkpoints rausgesucht für dieses Rennen. Und das hat es für mich auch ausgemacht. Ich glaube, wenn du wenig Ortskenntnisse hast oder die Alpen nicht so kennst und gehst da einfach rein, dann nimmst du da super viel mit. Aber was mich auch, dass du nur die Checkpoints hast, und wenn du es halbwegs zügig fahren willst, dann bist du schon ein bisschen in die Richtung gepusht, dass du dann halt zwischen den Checkpoints schnelle Straßen nimmst. Das heißt, du nimmst nicht die schönen Täler oder schönen Berge, du nimmst halt große Straßen oder, keine Ahnung, das Rote Tal runter. Und das persönlich, das fand ich so ein bisschen, ja. Ich glaube, auch so ein Transcontinental Race, ich glaube, das wäre auch nicht so meins, weil du da halt auch diese langen Abschnitte hast, die du irgendwie vielleicht runterrollerst, ohne große Highlights zu haben. Ich glaube, da würde ich eher sagen, komm, ich setze mir eine persönliche Challenge. Ich mache das ohne Event, aber ich plane eine Strecke, wo ich eigentlich jeden Kilometer so fahre, dass er schön ist. Oder auch sicher, weil ich glaube, wenn du auf so einer Schnellstraße fährst, oder nicht Schnellstraße, aber wenn du halt die großen Straßen nimmst, den Radweg, um schneller zu sein, dann hast du halt auch mehr Verkehr und mehr Stress und vielleicht auch mehr Gefahr.
Ja, theoretisch kannst du das auch in einem Rennen, ja, aber, klar, aber ich weiß, man macht es dann nicht.
Ja,
ne?
Genau.
So, ja.
Dann würde ich halt sagen, nee, dann bin ich aber raus, auch aus diesem Event-Rennen-Ding, dann mache ich das wirklich nur für mich. Das mache ich auch, also ich mache ja nicht nur, ich bin dieses Jahr auch Torino-Nice-Rally gefahren mit einer Freundin auf eigene Faust, da haben wir auch die Strecke so ein bisschen auf uns halt auch zurechtgeschnitten und so Sachen mache ich dann auch ganz gern, dann melde ich mich auch nicht für ein Event an, sondern sage halt, ja, ich mache eh mein eigenes Ding und mache so, wie ich will und dann ist es auch cool.
Ja, das ist sowieso, also es ist ja auch so ein bisschen der Vergleich von vorgegebener Strecke und frei geplanter Strecke. Das ist ja tatsächlich auch ein Vorteil von Challenges oder Rennen mit vorgegebener Strecke, dass die ja meistens sehr schön ist und dass du quasi gezwungen bist, die schöne Strecke zu fahren, wie zum Beispiel beim Badlands. Badlands findet in der einzigen offiziellen Wüste Europas statt. Das klingt jetzt eigentlich eher nicht so schön, aber es ist wunderschön. Es ist wirklich richtig, richtig schön.
Ja.
Und das war jetzt die dritte Edition dieses Jahr.
Ja.
Ich habe dazu letztes Jahr nichts gemacht, kann ich auch sagen, weil ich da die ein Teil der Organisation, der jetzt nicht mehr dabei ist, nicht so gut fand. Und da gab es so ein paar Sachen, der Luftpumpenvorfall.
Was war das für ein mit Triathleten, oder war nicht da so was?
Ich weiß nicht, ob es ein Triathlet war, aber da stand auf jeden Fall auf einmal eine Luftpumpe bei einem
Fahrer. Ich glaube, ich kenne die Story.
Genau. Also in einem kleinen Café auf der Strecke von Badlands stand auf einmal eine, also professionelle, nenne ich sie jetzt mal, Luftpumpe, die einem Fahrer geholfen hat, das Ding zu Ende zu fahren.
Ja.
Und das ist natürlich was, wenn man irgendwie im Self-Support-Bereich unterwegs ist.
Ja, klar.
Dann geht sowas halt nicht. Und das wurde aber, da sind auch noch andere Sachen passiert. Das ist nicht das Einzige.
Aber vielleicht hat er die Pumpe von, ich weiß nicht, wo das Foto, aber das natürlich irgendwo eine Pampa war, okay. Aber wenn du jetzt irgendwo in einer Bar bist und jemand und du fragst nach einer Pumpe, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung?
Das ist auf jeden Fall in Ordnung, aber ich glaube, so war es nicht.
Okay.
Also ich habe es auch nur gehört, ich war nicht dabei, aber genau, eine andere Sache. Und das ist, wie gesagt, hat nichts mehr mit der Person zu tun, die das jetzt organisiert. David, der ist super. Der hat das auch ursprünglich so ins Leben gerufen. Und ja, lass uns einfach über das jetzige sprechen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ich habe natürlich auch irgendwie viele Bekannte gehabt, die da mitgefahren sind und auch schon zum dritten Mal teilweise, weil sie einfach die Strecke so schön finden.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich übergebe an dich. Einmal die Hard Facts, weil wir haben, wie gesagt, noch gar nicht über Badlands gesprochen.
Badlands ist getraced, also der Start ist in Kanada. Und und dann fährst du durch verschiedene Abschnitte, einerseits bist du manchmal bis auf 2000 Meter in den Bergen, dann fährst du auch mal durch Wüsten und es ist ein Gravelrennen und 780, glaube ich, und 16.000 Höhenmeter. Ja, ich meine, ja. Genau, das ist Badlands und ja, genau, in Südspanien. Und ja, die Strecke ist wirklich toll. Ich fand es fast manchmal, dachte ich so, boah, warum fährst du das jetzt nachts? Warum? Eigentlich muss ich nochmal, ich habe mir auch gedacht danach, was noch im Vergleich zur allerersten Edition anders war, war, dass tatsächlich in Spanien gibt es den höchsten befahrbaren Gravel Pass, den Pico Veleta, also du fährst auf einen Gipfel sogar, kannst mit dem Fahrrad hochfahren und der ist auf 3300 Meter und sowas triggert mich ja total man sagt Call-Hunterin, die Leute, die gerne, ich fahre so gerne Alppässe und freue mich, die zu erkunden und so und auch neue zu fahren. Und dann ist natürlich sowas ein Highlight. Und das war tatsächlich, war das Ziel, hat vor diesem Pass geendet. Also das Ziel war vor diesem Pass und du hattest die Wahl noch, dann konntest du nach dem Ziel zum Start zurück über diesen Pass. Aber der war bei uns nicht dabei. Aber ich bin danach noch gefahren, weil das war echt cool. Aber im ersten Jahr war der wohl dabei, die haben den aber dann rausgenommen, weil das wohl zu gefährlich war, weil da manchmal ziemlich Wind ist oder ja, fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte den wieder reingenommen. Ich hätte den vielleicht am Anfang gemacht, dass die Leute nicht völlig fertig da hochfahren und auch nicht nachts. Aber ich würde fast sagen, das war das Allerschönste. Und ich habe mir
vielleicht wollten sie ja, dass ihr den richtig genießen könnt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir erst gedacht, schade. Eigentlich habe ich mich deswegen angemeldet, weil ich den fahren wollte. Und dann habe ich dann, als die Strecke rauskam, habe ich erstmal eine Mail geschrieben, ob da ein Fehler ist, ob das nur eine vorübergehende Strecke ist, weil der Pass nicht dabei.
Ihr habt da was vergessen.
Ja, genau. Da fehlt doch, kommt da noch was. Ja, auf jeden Fall, dann dachte ich erst schade. Aber im Endeffekt bin ich da mit anderen Fahrern das halt entspannt als Group Ride dann zurückgefahren. Und das war fast das Schönste von dem Rennen. Wir waren dann bei Sonnenuntergang da und haben also auch entspannt und gequatscht und gegessen und alles. Und das war richtig schön. Und ich habe mir auch gedacht, ich müsste eigentlich nochmal im Frühjahr dahin, also in die ganze Gegend. Weil ich glaube, das ist auch super cool, wenn du halt einerseits da schon in den Wüsten und so rumfährst und du siehst immer wieder diese Berge, wo dann wahrscheinlich noch Schnee liegt. Also habe ich schon Bilder gesehen, das würde ich gerne nochmal als Bike-Picking-Trip machen, also ohne nachts zu fahren und einfach das alles nochmal intensiv wahrzunehmen. Ich meine, so habe ich es auch intensiv wahrgenommen, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn du das ohne das Rennen fährst.
Na klar, allein die Tatsache, dass du viel im Dunkeln dann auch fährst und dann einfach nichts siehst.
Ja.
Ja.
Und die Strecke ist halt wirklich,
kann man
so,
ja.
Dass du sagst so, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Transitabschnitt zwischen zwei Checkpoints, wo eh nichts passiert. Dann fährst du halt da jetzt nachts so
das ist halt da nicht, weil da ist halt alles schön. Und ja.
Ja, voll gut. Was bist du da für ein Setup gefahren? Irgendwie Reifenbreite?
Genau, ich bin Cinelli King zu Deco gefahren und ich habe die maximal breitesten Reifen da reingemacht, die ich, die ging. Das waren, nee, 45, Moment, 5, ich muss, oh Gott, 50 Millimeter, glaube ich, waren das. 50 Millimeter Tintorato, ich kann das hier nochmal raussuchen.
Ja, ja, aber so in dem Dreh, das, also 45, 50, ja. Das kann man ja schon ganz gut einordnen. Genau,
und ich wäre auch, wenn ich jetzt mit meinem Gravelbike mit dem Canyon Grizzle gefahren werde, wäre, dann da habe ich 2,2 Zoll Mountainbike-Reifen drauf, die hätte ich auch drauf gelassen, weil ich bin einfach ein Fan von breiten Reifen. Ich glaube, ja. Wenn du die voll aufpumpst, dann verlierst du nicht so viel im Flachen, aber du hast einfach viel mehr Komfort bei den Abfahrten. Also bin ich Fan, deswegen hatte ich auch da die möglichst breitesten Reifen, die gingen. Da hatte ich eine Schaltung, eine EK, hatte ich, genau, einfach. Eine 44er Kassette hinten und 38er Blatt vorne. Und ja, genau. Also
das ist auch die kleinste Übersetzung, die man mit der EK fahren kann, die fahre ich nämlich auch.
Genau, und ich würde sagen, die reicht, also es gibt natürlich Stellen, die sind so steil, da reicht, glaube ich, keine Übersetzung. Oder da bis zum Mountainbike-Gänge, aber ich glaube, für ein Gravelbike, ich glaube, du kommst damit gut durch.
Also ja, sagen, zumindest mit einem Race-Setup, ne? Genau. Also wenig Gewicht.
Genau.
Wahrscheinlich, ja. Was hattest du, 14 Kilo oder so?
Oh, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Hm. Ich würde vielleicht, ja, gut mit Wasser. Ich hatte eine,
ja, das noch oben drauf, genau, dann, ne?
Ich hatte
ja
auch eine Trinkweste, das fand ich super cool. Die, also so eine Trailrunning-Weste hatte ich mit Trinkblase. Da habe ich ja am Anfang, hat mich das ja abgeschreckt. Ich so, boah, ich kann doch keinen Rucksack aufsetzen. Das ist schmitzen bestimmt und voll nervig. Und jetzt fand ich das so cool, auch weil ich das Gefühl hatte, ich trinke einfach viel häufiger und bin viel besser hydriert, weil du einfach diesen Schlauch immer am Mund hast. Also ich fand das super. Das würde ich, glaube ich, wieder machen bei jedem Gravel-Rennen. Auch eins, was vielleicht nicht so hitzeexponiert ist. Weil Badlands ist ja auch bekannt für die, dadurch, dass es halt tagsüber schon recht heiß werden kann. Und deswegen hatte ich eine Trinkblase und noch zwei so Soft-Flasks in den Seitentaschen und noch zwei Flaschen. Also ich hatte eine Kapazität von 4 bis 5 Liter, glaube ich, an Wasser.
Und das würdest du auch wahrscheinlich raten, ne? Dass man das dabei hat.
Genau, also ich glaube, wenn ich das Rennen nochmal fahren würde, würde ich weniger nachfüllen, weil ich habe schon fast jeden Stop irgendwie mitgenommen, weil ich Angst hatte, nicht mehr genug zu haben. Und dann habe ich auch oft angehalten, wenn ich echt nichts gebraucht hätte. Aber es gab schon einen Abschnitt, da habe ich wirklich alles gebraucht. Und ich denke sicher auch persönlich, wie viel man halt trinkt. Aber ja, ich wollte einfach nicht mehr diesen Stress geben, irgendwo rumzufahren, nichts mehr zu trinken zu haben. Ich finde, ohne Essen, das geht schon immer irgendwie noch. Also da kommt auch das Rudern wieder ins Spiel, das kenne ich halt irgendwie auch. Aber
morgens, wenn man noch sich runtergehungert hat für die fürs Wiegen.
Ja, da halt eher so, auch wenn ich abgenommen habe, dann habe ich
aber... Ah, okay, in der Zeit,
klar. Das kann ich auch, also das soll man ja auch gar nicht machen, nüchtern Training oder so. Also nee, habe ich das damals nicht gemacht.
Einfach maximal für den Kopf irgendwie.
Ja, genau.
Wir haben das ja auch gemacht als Vorbereitung, sind wir auch morgens nüchtern gestartet, aber immer nur, bis wir bis wir Hunger gekriegt haben und dann haben wir was gegessen, ne? Aber für den Kopf war das schon gut, zu wissen, genau das, was du sagst, dass es eben geht.
Genau, ich glaube auch sehr Punkt. Ich mache das überhaupt nicht mehr bewusst. Also ich sage, ich trainiere es nüchtern oder irgendwas. Ich versuche es auch zu vermeiden. Aber ich weiß halt, dass mein Körper auch in der Lage ist, noch zu machen, wenn ich es gerade mal nichts zu essen habe. Also das ist, glaube ich, einfach so ein Learning.
Hast du sowas wie Saltsticks oder so dabei gehabt?
Ja, ich hatte Salztabletten. Also ich hatte Salztabletten, so ganz Standard von Decathlon habe ich irgendwie so Salztabletten dabei in so einer Dose, die habe ich immer wieder genommen.
Wie viele nimmst du da so pro Tag?
Also gesagt wird, dass so ich glaube alle 2 Stunden eine oder so, aber meistens war ich dann zu faul. Also ich habe dann irgendwie das wieder vergessen oder so. Ich hatte es, glaube ich, boah, wie viele hatte ich am Tag? Vielleicht 6 oder so. Aber ja, also schwierig zu sagen. Manchmal habe ich, wie gesagt, ich so nachts denkst du vielleicht auch nicht so dran, wenn du gerade nicht so krass schwitzt, aber du schwitzt ja doch. Also ich glaube, ich habe eher zu wenig genommen. Ich hätte ruhig noch mehr nehmen können.
Ist auch die Frage, was du sonst vielleicht noch so isst, also unterwegs.
Es ist ja auch so, dass Menschen unterschiedlich viel Salz auch ausschwitzen.
Genau,
ne?
Wie viel du schwitzt, genau, ja.
Und wie dein Schweiß ist, also es gibt so viel, also viel, nicht viel Schwitzer, sondern Menschen, bei denen es dann wird viel Salz aus. Also mir kannst du zum Beispiel nach dem Rennen, kannst du mir das Salz so vom Gesicht abklopfen. Also ich habe so eine weiße Schicht auf dem Gesicht.
Okay, ja.
Und freue mich dann immer, wenn mich jemand darauf hinweist, dass ich ein bisschen komisch aussehe ja. gerade. Aber das könnte ich auch nach einem normalen Trainingsride, wenn ich viel geschwitzt habe, auch haben. Ne? Und ja, andere haben das überhaupt nicht.
Ja klar, ich glaube, so. Das ist dann schon persönlich. Das müsste man vielleicht mal besser analysieren. Aber wie gesagt, ich bin doch gar nicht so der Experte jetzt, was, keine Ahnung, also ich gehe jetzt da auch so mit, wie viel Kohlenhydrate brauche ich pro Stunde, also ich bin auch jetzt gar nicht so krass mit Energy Gels oder irgendwas unterwegs oder ja, also ich mache das eher so nach Gefühl. Und gleich ist auch bei Salz und ja.
Hast du draußen oder drinnen geschlafen?
Ja, ich habe draußen geschlafen. Ich hatte dabei eine Isomatte, weil ich dachte, so ohne Isomatte, das wird mir, glaube ich, schon schwer fallen, zu schlafen. Und ich habe mir auch gedacht, okay, wenn ich Schlafsachen mitnehme, ich glaube, dass die paar Gramm von der Isomatte, das macht nur im Kopf langsamer. Aber wenn ich dann schlafe, dann soll die Schlafqualität auch halbwegs da sein. Ich habe bei Badlands echt gesagt ziemlich lange überlegt, wie ich es mache, weil so Gravel ist immer schwierig abzuschätzen. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du schon Sachen mit auch. Und ich hatte eine Rettungsdecke dabei als Schlafsack. Und ich hatte noch so ein Skiunterwäsche-Langarm dabei. Tatsächlich würde ich aber die Rettungsdecke, also für mich war das irgendwie nichts. Also manche preisen das ja an.
Ja.
So Packeffizienz und so. Aber ja. Mich hat die dann genervt. Dann hat es irgendwie nachts mal ein bisschen Wind gehabt und dann hat es halt durchgezogen, das Ding hat geraschelt. Und ich glaube, im Endeffekt, wenn du eh schon so wenig schläfst, dann willst du ja dann auch deine Ruhe haben und die Zeit auch nutzen. Und ich glaube, ich würde eher einen kleinen Schlafsack mitnehmen wieder. Weil, ja, wie gesagt, ich glaube, oder so ein Inlay oder irgendwas, was irgendwie geschlossen ist. Weißt du, so?
Ja, so ein Silk-Layer zum Beispiel, der geht ja ganz gut.
Aber manche finden es super. Also manche finden einfach für
du, mich. Ich hab mir auch ein paar Videos auch von Badlands angeguckt.
Ja.
Und mein alter Red Hook, Fahrradbekannter, nenne ich es jetzt mal, Liam Yates war auch im Team ja. unterwegs. Und die beiden, also die hatten sowieso nichts am Rad. Die hatten eine so eine Mini-Rahmtasche, ja. mehr nicht. Und eben den Trinkrucksack, da hatten sie vielleicht noch ein, zwei Sachen drin. Aber also ich habe gedacht, wie, also Masters des nichts mitbringen. Und die hatten eben auch zum Schlafen eine Rettungsdecke. Hast du sie morgens gesehen, wie sie sich die wieder zusammengefaltet haben und weiter.
Ja, gut. Ich merke, es gibt auch Leute bei Badlands, das fand ich eigentlich auch interessant, die gar nicht schlafen. Und auch Layle hat ja fast gar nicht geschlafen. Oder ich habe sie, glaube ich, geschrieben, sie hat sich dann mal für Viertelstunde hingelegt und
ja, nee, also das ist einfach so, also die guten Fahrer, die eben so fahren können, brauchen maximalen Powernap zwischendurch, fahren das durch einfach, ja.
Ja, aber ich habe mich gerade am zweiten Tag, als mir das aufgefallen ist, dass da waren ja Cynthia und Layle vorne und auch echt ein Stück weg von mir und da habe ich mir auch viele Fragen gestellt, so wie viel ich bereit bin, da zu geben, weil es gibt ja kaum Regeln in dem Sport. Also es ist ja alles ganz, es kannst ja alles selber entscheiden, wie viel du schläfst, wo du schläfst, ob du schläfst, keine Ahnung, wie viel Pausen du machst. Und habe ich mich gefragt, ob das so meins wäre. Also ich habe immer den Eindruck, wenn ich halt wenn ich müde bin und gar nicht, also die Augen nicht mehr offen halten kann, dann fährst du auch anders Rad, als wenn du gerade, keine Ahnung, gegessen, geschlafen oder Pause gemacht hast. Und für mich ist schon die Frage, warum ich das mache, dass du einerseits natürlich die Tiefen hast, aber du hast doch diese Höhen, wo du richtig Bock hast zu fahren und du nimmst die Umgebung wahr und irgendwie alles macht Spaß und es läuft und du musst nur Rad fahren und keine Ahnung, du freust dich darüber und hast irgendwie gute Beine. Und ich habe dann am zweiten Tag nicht so gute Beine gehabt und habe auch viel so gezweifelt, ob ich das vielleicht falsch mache, ob das mein Ding ist mit den wenigen Schlafen und ob man das vielleicht erst dann so machen muss, wenn immer mehr Leute das machen und die Konkurrenz steigt, dass du gar nicht mehr schläfst und du das so Rennen bestreiten willst. Und da habe ich halt schon für mich gemerkt, für mich ist es vielleicht mehr wert, mal zu schlafen. und dann dafür wieder halbwegs gut zu fahren. Und tatsächlich hatte ich am letzten Tag dann auch einen Bombentag, wo ich mich richtig gut gefühlt habe und wo ich, glaube ich, auch noch mal ein ganzes Stück zugefahren bin auf die Mädels vor mir. Und ich glaube, Xintia war dann 45 Minuten weg. Also das war dann schon echt noch mal knapp. Aber da hatte ich dann wirklich einen Tag, wo ich echt gute Beine hatte und habe es genossen und habe die Berge auch hochgedrückt und so. Und ich weiß nicht, ich habe da wenig Erfahrungswerte bei mir, aber ich hätte die Sorge, dass wenn ich gar nicht schlafe, das würde mir vielleicht die Angst nehmen vor der Pause, dass die anderen mir wegfahren. Weil wenn du sagst, okay, ich mache Pause, geht das Risiko ein, dass die anderen dann wegfahren und du kriegst sie nicht mehr. Aber ich bin eigentlich schon immer eher so, dass ich sage, okay, ich mache das, was mir am besten tut, weil da kann ich am schnellsten fahren. Und wenn ich meine beste Leistung abliefer, dann kriege ich auch im Endeffekt das beste Erlebnis, was ich erreichen kann. Und von daher, keine Ahnung, hat zu Schlaf für mich schon irgendwie auch einen Wert. Und selbst wenn die anderen dann halt wegfahren, aber ich habe dafür noch einen geilen letzten Tag, dann habe ich irgendwie auch was mitgenommen. Habe ich am zweiten Tag schon viel drüber gekrübelt irgendwie, weil ich das für mich noch nie so, also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass Layla oder so, dass das wirklich Leute auch so durchfahren.
Ja. Also immer wieder wird darüber diskutiert. Wir haben da jetzt auch in der Community-Episode, also meinem Mann haben wir darüber gesprochen. Er ist ja auch großer Fan vom Schlafen. Mhm. Und wir sind beide überhaupt keine Fans davon, so wenig zu schlafen, dass man nicht mehr klar auf dem Rad sitzt. Das sage ich auch ganz klar. Es gibt die ersten Rennen, oder es gibt nicht die ersten, aber es gibt schon immer auch Rennen, wo eine Ruhezeit vorgeschrieben ist. Die kann man natürlich auch wählen. Und letztendlich, ja, es gibt bestimmte Rennen. Ich müsste die eigentlich mal raus. Ich mache demnächst, glaube ich, mal so ein bisschen so einen Überblick auch. Aber genau, es gibt eben Rennen, wo auch gerade Offroad auch so das Thema, will man eigentlich nachts im Wald die Tiere irgendwie genau, alle aufschrecken. Genau, das ist der
nächste Punkt. Bei meinen Frankenmüller zum Beispiel ist da stark von abgeraten, weil die da einfach keinen Bock haben, dass ja die Radfahrer, die den zumindest nachts den Tieren ihre Ruhe lassen. Das ist natürlich
nochmal mein Franken-Raveler nicht sogar diese Ruhezeit?
Ja, genau, den bin ich auch gefahren. Ja, ne? Der hat in die Stadt gefahren, weil ich bin trotzdem.
Okay. Weil ich glaube nämlich zum Beispiel, die haben das. Ja. Und der ist ja auch eine super Strecke, also auch empfehlenswert. Genau, ich denke immer letztendlich, also es ist so auf deine Frage, ne? Du hast dich ja auch gefragt, wie ist das für dich? Ja. Ich glaube, du wirst irgendwann deinen Sweet Spot finden. Der ist natürlich auch so ein bisschen flexibel, je nach Konstitution oder Fitness, wie auch immer, oder Tagesform.
Viel ist, glaube ich, auch Erfahrung halt.
Ich glaube, man findet den für sich. Ja. Man findet irgendwann so die Stunden an Schlaf, die man braucht, um irgendwie Spaß auf dem Rad noch zu haben. Und dann finde ich aber auch ganz spannend, ich meine, das ist ja auch das ist ja auch die Ruderfrage, ne? Wann macht es noch Spaß?
Genau, das ist auch die Frage, die ich mich eigentlich gestellt, die ich mir gestellt habe. Also ich habe schon wahrgenommen am zweiten Tag, die anderen stressen mich. Also ohne, dass sie das böse, ist natürlich keiner böse, aber mich stresst es gerade, dass manche so wenig schlafen und die fahren so schnell und irgendwie setzt mich das unter Druck. Und da habe ich mich an dem Tag viel gefragt, was will eigentlich ich für mich da für mich rausholen? Und da habe ich auch so resümiert, dann so, komm, scheiß drauf jetzt. Ich mache das jetzt so, wie ich das mache. Und dann habe ich an dem Tag, glaube ich, auch relativ Zeit verschenkt oder liegen gelassen oder keine Ahnung, weil ich da halt auch schon gesagt, komm, jetzt egal. Aber dann irgendwie, dann hatte ich am letzten Tag halt auch wieder einen super Tag. Und ich glaube, das Beste ist halt von vornherein, sich, dass man sich diese Frage nicht mehr stellt, aber von vornherein bei sich bleibt, würde ich sagen. Ich glaube auch zu sagen, ich glaube im Endeffekt, wenn ich am zweiten Tag bin ich dann echt auch viel rumgedümpelt und weiß nicht, ein bisschen vielleicht aus Trotz so, nee, ich mache es jetzt für mich, mir ist egal und ohne, dass es jetzt effiziente, also Pausen waren, die ich gebraucht hätte. Ich glaube, wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich mache mein Ding, ich mache das schnell, wie ich das fahre, egal wie schnell andere das fahren. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen näher dran gewesen. Und so habe ich dann eher durch den Stress, zum Beispiel habe ich mich dann gestresst, noch andere zuzufahren und dann näher ranzufahren, habe dann einen Supply Point auch weggelassen, weil ich dachte, oh nee, ich kann das nicht schon wieder anhalten und hier mir was zu trinken holen. Und im Endeffekt hatte ich dann ewig lang nichts zu essen. Und das
Und dann wurde es richtig langsam auch auf diesem Abschnitt und zäh, und ich habe mich geärgert, dass es mich so gestresst hat, dass ich keine Pause gemacht habe. Im Endeffekt hat es mich langsamer gemacht. Und es wäre besser gewesen zu sagen, okay, ich fülle hier nochmal auf, keine Ahnung, mach mein Ding, und dann hätte ich dann nicht diese zähen paar Stunden gehabt, wo ich nichts mehr zu essen hatte. Die ich eigentlich nur hatte, weil ich mich selber gestresst habe. Und das ist eigentlich im Endeffekt vielleicht sogar kontraproduktiv.
Ja, auf jeden Fall. Du musst immer bei dir bleiben. Immer bei dir. Also die große Kunst ist ja, bei sich zu bleiben. Tatsächlich, wenn man natürlich in einem Rennen ist und sich ein bisschen betteln will, dann kann man auch mal ein bisschen austesten, ne? Kann man da noch ranfahren oder nicht. Ja. Aber genau, bei dir bleiben. Und auch noch ein Punkt, also der zweite Tag ist meistens so ein bisschen schwierig, weil man erstmal wieder in diesen Modus reinkommen muss. Ne, das machst du meistens ja, hast du davor erstmal Ruhe und dann erstmal in den Rennmodus reinkommen. Da ist der, also bei diesen ganz langen Sachen zum Beispiel, so wie TCA, sind es sogar die ersten 3-4 Tage und ja, dann bist du drin.
Ne? Auf jeden Fall. Also den Eindruck hatte ich auch. Ich habe manchmal noch auch so das Gefühl, dass für mich der erste Tag schwierig ist. Also beim Three Peaks zum Beispiel, ich im ersten Tag voll Kopfschmerzen. Ich glaube einfach, weil ich so gestresst war.
Ja.
Ich hatte mit der Anreise noch, mein Fahrrad kam dann da an und die Bremsen, da war gar kein Druckpunkt mehr da. Da musste ich gucken, dass ich entlüftet bekomme. Und ich war die ganze Zeit schon so aufgeregt, bis das endlich mal losgeht dann. Und das hat mich dann oft am ersten Tag auch so ein bisschen, finde ich, schwierig. Oder auch am ersten Tag gibt es auch viele Leute, die hacken total los.
So. Ja, gerade bei Badlands. Ja, also bei den kurzen Rennen auf jeden Fall. Ja.
Auch beim Three Peaks, da habe ich auch am Anfang waren so ein paar Leute, da dachte ich so, boah, die sehe ich jetzt nie wieder, ciao, tschüss jetzt.
Ja.
Aber das Lustige ist, dass ich da manche von denen, also die habe ich dann wieder eingeholt. Und die und auch manche, ich glaube auch viele Leute, du das ist nicht immer so einsam. Man sieht auch immer wieder andere Fahrer. Man spricht auch so, ja, was machst du? Schläfst du jetzt? Bla bla, keine Ahnung. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, bei sich zu bleiben. Weil dann beim Three Peaks haben auch viele, ja, ich schlafe jetzt eine Stunde. Und ich dachte jetzt, okay, ich schlafe eigentlich eher 4 Stunden mindestens. Und dann fängst du schon an, vielleicht ein bisschen zu zweifeln, aber ich glaube, im Endeffekt ist es da wirklich gut, bei sich zu bleiben, weil ich habe dann auch Leute eingeholt und die sind auf dem letzten Zahn da mit Schlafentzug und genau, da war ich froh, dass ich da mich nicht habe beirren lassen, also dass ich da halt das gemacht habe, was ich mir echt vorgenommen habe, weil es hat sich dann doch halt auch ausgezahlt. Ich habe dann die letzte Nacht beim Three Peaks nur noch 90 Minuten geschlafen, aber davor hatte ich beim Three Peaks eigentlich immer 4-5 Stunden, ich habe sogar mal verschlafen, hatte 6 Stunden. Und das war aber dann, wenn ich gefahren bin, dann bin ich auch, würde ich sagen, immer ganz zügig, recht zügig gefahren.
Ja, ernährst du dich ja da schon an deiner perfekten Schlafzeit. Ja, und was du auch sagst, also in der letzten Nacht kann man es ja auch nochmal drauf ankommen lassen.
Ja, irgendwie schon, ne? Dann bist du dann auch schon fast da und keine Ahnung.
Ja.
Und dann, ja. Genau, dann wusste ich auch beim Three Peaks schon, ich kannte schon den Finisher-Kurs und so. Es war irgendwie wie zu Hause ankommen, so. Dann plötzlich die französischen Alpen und ja, der Mont Ventoux. Genau, es war schon irgendwie cool, ja.
Ja, voll schön, das auch alles zu hören, auch wie du dich so von Rennen zu Rennen, irgendwie du sammelst Erfahrung, ne?
Ja.
Jetzt kam irgendwie am Schluss noch die Trinkblase hinzu, der Trinkrucksack. Also, aber so ist es ja auch. Niemand ist bei dem ersten Rennen, bei der ersten Challenge schon irgendwie perfekt ausgestattet. Und das geht auch gar nicht. Zu guter Letzt noch einmal, du bist auf Instagram und es macht Spaß, dir zu folgen. Du hast schöne Bilder und schöne Geschichten.
Auch mit Kamera. Ich mache gerne Fotos auch. Das ist auch das Grund, warum ich nicht nur Rennen fahre, sondern auch, warum ich manchmal einfach so entspannt fahre, damit ich auch in aller Ruhe Bilder machen kann. Genau.
Und das sieht man, also ich kann es wirklich empfehlen, noch eine ganz winzige Anekdote. Ich habe immer dein Handle falsch gelesen. Ich habe immer gelesen, Luisa Power.
Es gab manche, auch Luisa so viel wer und wer so als Frage so. Aber
ja, ich habe irgendwie, ich muss immer einfach nur so, ich meine, du weißt ja, wie man auf Social Media manchmal unterwegs ist, ne? Und da siehst du das nur irgendwo getaggt oder keine Ahnung, weil ich hatte das natürlich dich auch schon irgendwie wahrgenommen. Und dann dachte ich mal, ich gedacht, wollte ich das vorhin mir schon notieren? Dachte so, Luisa, nee, hat die sich umbenannt?
Aber ich finde das eh eigentlich immer so ein bisschen strange, weil die Instagram-Namen, die sind halt auch oft total weird. Und dann hat man den halt diesen Namen im Kopf und kann den richtigen Namen nicht finden gerade. Und dann haut man irgendwie so einen seltsamen Namen raus. Ja, das ist so ein bisschen, ja.
Ja, was?
Bei Radelmädchen.
Ja.
Jule.
Ja, ja.
Das ist auch irgendwie so ein bisschen strange.
Ja.
Also nicht der Name, aber dass man den Namen halt nicht kennt, aber dann so einen fiktiven Namen kennt.
Grüße gehen raus an Jule Radelmädchen. Die ist nämlich gerade so ein bisschen eingeschränkter, weil sie ja das Baby bekommen hat. Aber das, genau, da ist einfach so ein bisschen eine zeitliche Einschränkung da, was ja auch verständlich ist.
Ja, aber vielleicht kann sie ja noch ein paar Events empfehlen fürs nächste Jahr.
Ja, ja, wir sind dran. Ich habe sie auch schon angefragt.
Genau, wunderbar.
Luisa, also @Luisa Sophie Wehr.
Ja, für Werner.
Ich tag's natürlich auch nochmal im Insta-Post und in der Podcast-Beschreibung. Und vielen, vielen Dank. Hat mir super Spaß gemacht, diesen Überblick mit dir auch mal anzuschauen. Und großartig, was du so runterreißt. Jetzt eine letzte Frage. Yes. Nächstes Jahr schon irgendwie ein Event auf dem Zettel?
Also ich habe eigentlich schon ziemlich genaue Ideen, was ich fahren will, aber kann sein, dass sich alles verändert. Am Mittelgebirge Klassik ist fix. Ich denke, wenn Dead Ends and Dolci öffnet, ich glaube Anfang November öffnet die Anmeldung, bin ich da auch eine der Ersten, die sich anmelden und mal gucken, ob die mich losen. Dann habe ich überlegt, ob ich im Frühjahr entweder Atlas Mountain Race oder Kranguanche fahre, aber ich musste mal überlegen, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber im Winter fahre ich eigentlich kein Rad. Im Winter mache ich Langlaufen, Skitour und Schwimmen und Laufen, aber ich habe bis letzten Winter meine Räder nicht angerührt. Und ich weiß halt auch, dass wenn ich jetzt im Februar ein Radrennen fahren will und dann ist eine Woche geile Skibedingungen, dann beiße ich mir in den Hintern, dass ich wegfahre. Und daher mal gucken noch, ob ich im Frühjahr was dann fahre oder wie oder was. Ja, und ich würde gern eine längere Sache auch fahren. Da habe ich auch schon überlegt, Race Across France oder Transpyrenees fände ich auch cool, weil ich war noch nie in den Pyrenäen. Das soll ja auch super schön sein. Und was ich jetzt noch gesehen habe, da bin ich jetzt erst drauf gestoßen, es ist auch jetzt erst, ist der The Rhino Run.
Ah, ja, Rhino Run. Das findet zum ersten Mal statt. Initiiert von Sarah, das ist die Frau, die immer das Race to the Rock gewinnt.
Oh,
ganz selten gewinnt das mal jemand anders, aber Sarah Hammond,
Race to
genau,
the Rock?
Jetzt habe ich es. Race to the Rock in Australien.
Ah, okay, nee, da bin ich. So weit habe ich meist noch gar nicht geschaut. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von Fernreisen. Aber da habe ich wirklich gedacht, scheiße, warum ich das nicht früher gewusst? Das wäre ich, glaube ich, dieses Jahr noch gefahren. Weil das würde mich wirklich reizen. Da würde ich auch sagen, boah, da würde ich dann auch sagen, okay, dann fliegen ist zwar nicht so cool, aber dafür würde ich es dann, glaube ich, machen, weil es mich schon echt so reizt. Und ja. Das
fährt unter anderem mit Leigh Wilcox, ja, genau. Und Raphael Albrecht, Max Riese.
Sophie Potter auch, die jetzt, die heißt eigentlich gar nicht Sophie Potter nur auf Instagram, aber mit die war ich auch bei Badlands und genau.
Ja, cool.
Ja. Genau, das würde ich für nächstes Jahr würde ich gerne fahren. Genau.
Ja.
Mal gucken, wie es mit Kosten halt ist, weil es ja schon eine weite Reise ist. Aber ja, da habe ich dann auch hoffentlich mal schauen, was mein PhD bis dahin macht. Und hätte ich vielleicht auch mal länger noch Zeit, ein bisschen rumzureisen. Ja, mal schauen. Ja, ich möchte halt auch nicht mich für zu viel anmelden, weil ich möchte auch noch die Zeit haben für meine eigenen Ideen und Trips und wo ich halt mit Zelt und viel im Gepäck und viel Komfort und so unterwegs bin. Dafür möchte ich auch noch Zeit lassen. Genau.
Ja, das ist auch gut.
Ja,
ja, Luisa, dann ganz viel Erfolg, vor allem auch Spaß bei allem, was du dann 2023 vorhast. Ich werde es verfolgen.
Ja,
hat richtig Spaß gemacht. Und genau, vielen Dank, dass du dich so spontan für ein Interview zur Verfügung gestellt hast.
Ja, das hat mich auch gefreut. Jetzt haben wir doch ganz schön lange gequatscht.
Ja, wirklich eine sehr beeindruckende Person. Ihr merkt, wir hätten auch noch viel länger sprechen können, aber ich denke, bei 2 Stunden kann man dann auch mal die Stopptaste drücken und vielleicht einfach sich auf ein nächstes Mal freuen, denn ich glaube, Luisa wird noch einiges machen, was für uns spannend ist und sich bestimmt auch noch mal für ein Interview zur Verfügung stellen. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, von dem oder der ihr meint, dass die Person sich über diese Episode freuen könnte, an ihr Gefallen finden könnte, dann empfiehlt sie doch weiter. Das ist das Schönste, was man machen kann, jemandem eine Episode zu empfehlen. So finden viele von uns nämlich neue Lieblingspodcasts und ich hoffe natürlich, dass die wundersame Fahrradwelt noch Lieblingspodcast von vielen weiteren Menschen wird. Ja, und jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören uns in 2 Wochen. Ich freue mich drauf und habe schon ein ziemlich spannendes Thema für euch vorbereitet.